Man muss sich mit beschäftigen, was Mann und Frau eigentlich sind. Der Ansatz für mich ist in der Bibel absolut eindeutig. Da sind wir wieder bei Vorrang der Familie. Absolut eindeutig. Vater und Mutter sind gleichermaßen für das Kind verantwortlich. Gott und die Familie, die sind immer da, bis zum letzten Tag des Lebens. Alle anderen Sachen sind nur zeitweise, ja. Was ich auf jeden Fall sagen kann, quasseln, quasseln, quasseln. Es gibt keine gute Beziehung, in der nicht viel geredet wird. Wenn sich zwei Leute anschweigen, kann man die Uhr danach stellen, bis die Probleme da sind.
Aber haben Sie Ihren Idealismus irgendwann über Bord geworfen oder sagen Sie, nee, das ist genau der Grund, warum ich heute hier bin,
ja,
wo ich bin?
Das ist genau der Grund, warum ich heute hier bin. Ja. Was mir immer geholfen hat mit diesem sechsjährigen, eher kindlichen, gefühlsmäßigen, was weiß ich, glaube, ob man es glaubt oder nicht, ist in meinem Umgang mit Kirchen, in denen Gefühle eine sehr große Rolle spielen. Seien es nur die Pfingstgemeinden, sei es afrikanische Kirchen, ja, dass das ein legitimer Bestandteil unseres Glaubens ist.
Willkommen zur zweiten Folge mit dem Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz, Thomas Schirmacher. Ich bin Daniel Höhli und du hörst Idealisten, den Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Und im zweiten Teil mit Professor Schirmacher will ich von ihm wissen, wie man Beruf, Berufung und Familie unter einen Hut bekommt, ob er karrieretechnisch durch die Kinder zurückgesteckt hat und wie er und seine Frau mit Morddrohungen umgehen. Wir sprechen über fehlende Vatervorbilder in unserer heutigen Gesellschaft und die darin liegende Chance, über seinen frühen Wunsch, gleichberechtigt zu leben und diverse Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein, wie er so schön sagte. Dann verrät er uns noch, wie er und seine Frau den Haushalt geregelt haben, was ihm für den Rest seines Lebens Stabilität gibt und welche Art von Glauben er mit 6 Jahren fand. Ob Ehe- oder Erziehungsratschläge, die Gefahr der Korruption oder die DNA des Christentums. Thomas Schirmacher scheint auf wirklich jede Frage eine elaborierte Antwort parat zu haben. Also, überzeugt euch selbst. Viel Spaß mit Thomas Schirmacher. So, ich habe auf Aufnahme wieder gedrückt, die zweite Runde sozusagen. Wir haben uns direkt schon irgendwie in der ganz kurzen Pause, die wir uns nehmen wollten, wieder verquatscht. Und also es ist faszinierend, weil Sie ja wirklich zu so vielen Themen auch eine Meinung haben oder eine fundierte Meinung haben. Man merkt einfach, wie wichtig Ihnen das ist. Und ich habe jetzt ein bisschen nochmal die Herausforderung für mich oder auch die Zielsetzung zu sagen, ich würde schon gerne auch nochmal Sie selbst als Person vielleicht abseits von diesem beruflichen oder berufungstechnischen beruflichen ein bisschen besser kennenzulernen.
Immer zu.
Ja, und also wenn es zu privat wird, dann einfach gerne sagen. Ansonsten, wir haben vorhin einmal drüber gesprochen, da haben Sie auch schön erzählt, wie Ihre Kinder so hier rumgewuselt sind und so und bei Ihnen auf dem Schoß Ihr Sohn saß und Sie ihm die Ethikreihe gewidmet hatten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, war jetzt schon ein paar Stunden her und auf jeden Fall habe ich mich trotzdem gefragt. Also Sie haben gleichzeitig auch den Papst als Beispiel genommen, zu sagen, naja, der ist ja quasi Single, ne? Und da kannst du als Single kannst du ja irgendwie die Welt aus den Angeln heben, aber
naja, ja gut, ich habe nur gesagt, er hat ein bisschen mehr Zeit.
Ja, genau.
Das ist ziemlich schleierhaft, wie man so leben kann. Ja.
Ich glaube aber sozusagen, dass wenn man jetzt Ihren Output sich anschaut, von außen betrachtet, dann würde man sagen, der ist definitiv größer als von fast allen anderen normalsterblichen Menschen da draußen irgendwie. Also ich würde behaupten, mein Output zum Beispiel ist auch relativ hoch und ich bin sogar noch jünger als Sie, aber ich habe also mit dem Output, den ich bei Ihnen wahrnehme, denke ich so, okay, was mache ich falsch? Und für mich ist so ein bisschen die Frage, oder andersrum, also ich wusste zwar vorher schon, dass Sie verheiratet sind, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich vielleicht genauso vermuten können, dass Sie wie der Papst irgendwie vielleicht allein unterwegs sind. Und dass sie dann aber auch noch Kinder haben, da dachte ich schon, wow.
Und Zeit für Kinder haben.
Ja, das wäre nämlich genau diese Frage, Kinder haben und Zeit für Kinder haben ist ja nicht das Gleiche. Ne? Also wenn Sie jetzt Ihre Ethikreihe schreiben und der Sohn sitzt auf Ihrem Schoß sozusagen, dann will er ja wahrscheinlich auch Beachtung haben und so. Es ist ja also
wie?
Und es ist ja die klassische Frage eben, wie kriegt man alles unter einen Hut? Also wie verteilt man seine Aufmerksamkeit? Würden Sie, vielleicht auch eine ehrliche Frage, so würden Sie in der Rückschau manches vielleicht doch auch anders machen oder sagen Sie, nö, ich glaube, meine Kinder sind gut geraten, die haben eigentlich genug Aufmerksamkeit bekommen, wir haben
also,
das gut hinbekommen.
Das sind natürlich jetzt zwei Paar Schuhe.
Absolut.
Ich würde rückblickend nichts anders machen.
Okay.
Weil das, was ich gemacht habe, oder muss ich natürlich meine Frau mit einschließen, das Ergebnis von wohlbegründeten Entscheidungen war, die darauf beruht haben, dass wir sehr viele hoch engagierte Vollzeitler über die Familie befragt haben, die allesamt gesagt haben, sie würden es anders machen.
Oha.
Wo wir also sehr schnell gemerkt haben, dass es de facto immer die, ich rede jetzt von sogenannten Vollzeitlern, also von Theologen, die deren Beruf die ihr Geld damit verdienen, ja.
Was würden die denn anders machen?
Ja, die würden alle durch die Bank weg, haben gesagt, sie würden ihre Familie an erste Stelle setzen und den Vorrang einräumen.
Okay, und das haben Sie ganz bewusst, Sie beide, für sich entschieden?
So, ja, und jetzt muss man dazu sagen, also das eine ist natürlich immer, aus was für einem Elternhaus kommt man. Mhm. Ja. Und wenn Leute mich fragen, zum Beispiel, warum ich so früh und dann gleich mehrfach promoviert habe, muss ich immer als allererstes sagen, weil Geld nie eine Rolle spielte. Ja, also sprich, wenn Leute studieren und müssen ihr Geld für ihr eigenes Studium verdienen und dann Geld promovieren, ja, die sind froh, wenn sie eine rum haben, und dann hat sich das.
Ja, es ist ein Privileg, das sie hatten und ja, das sie zu schätzen wissen.
Also in jeder Familie gibt es bestimmte Privilegien, und da kann man dann nur sagen, also wenn sie das nächste Mal auf die Welt kommen, suchen sich ihre Eltern besser aus, ja. Ja, so.
Ja, ich bin super dankbar für meine, das nur am Rande.
Ja, aber, ja, ja. Nein, da muss ich
auch
sagen.
Auch wenn ich nicht promoviert habe.
Naja gut, ich würde es bei mir, Sie sagen ja immer differenzieren, ich würde es bei mir so sagen, selbstverständlich sehe ich bestimmte Dinge, die bei meinen Eltern hätten besser laufen können. Aber ich muss natürlich nüchtern sehen, wie bei jedem Menschen ist es auch bei Eltern, alle haben ihre Stärken und haben ihre Schwächen. Und es gibt keinen ohne Schwächen. Und da muss ich sagen, im Gesamtpaket habe ich es wahnsinnig gut gehabt. Also wenn ich das vergleiche mit dem, ich habe ja in meinem Leben genügend Gespräche geführt, auch Seelsorge geführt, da denke ich, Mann, was ist mir alles erspart geworden, ja. Naja, also zurück. Einerseits fängt das Ganze natürlich mit einer Einstellungsfrage an, und das haben alle diese Gespräche gezeigt. Weil die alle davon überzeugt waren, dass sie das tun, was Gott von ihnen will. Das ist ein bisschen was anderes als jemand, der einen normalen Beruf hat, der vielleicht ein bisschen nüchterner sagt, das mache ich, weil ich Geld verdienen muss. Ja, auch der kann natürlich ins Rädchen kommen und findet kein Ende mehr. Ja? Aber bei den Theologen ist es also nochmal doppelt schlimm, weil sie ja der Meinung sind, was sie tun, tun sie für Gott.
Also wo Beruf und Berufung, vielleicht könnte man es ja, so sagen, so sich vermischen.
Und wo ich heute ganz banal, also ich halt, wenn ich international unterwegs bin, spreche ich da auch oft, auch vor Pastorenkonferenzen, ja. Und da sage ich, evangelikal heißt Bibel, und Bibel heißt, Paulus sagt ganz einfach, der Unverheiratete dient dem Herrn, der Verheiratete dient seiner Frau. Das heißt,
also nicht seinen Kindern und
ja gut, erstmal
der Frau.
Erstmal der Frau. Das heißt, wenn ich heirate, entscheide ich mich dafür, dass der jemand ist, der jetzt an erster Stelle steht. Und es ist Gott, der das so will. Also kommt Gott nicht bei uns und sagt, etche-betche, ich will aber, dass die Gemeinde, das Verkündigen, das Seelsorge, was weiß ich, gibt ja diese witzig erzählten Geschichten, dass die Frau von Wilhelm Busch, wenn sie was zum Reparieren hatte, es bei ihrer Nachbarin abgegeben hat, weil für die hat Wilhelm Busch immer sofort, der hat ihr immer sofort geholfen, ja. Während er zu Hause so, also das ist, macht man ein bisschen Lachen, ist natürlich auch eine andere Welt damals gewesen.
Okay, ja.
Das fängt mit dieser inneren Einstellung an.
Ja.
Und das ist nicht der einzige Text der Bibel, wo das deutlich wird. Solange man eine Frau und solange man Kinder hat, gehören die an die erste Stelle. Auch der Gedanke, wenn in der Bibel von Arbeit die Rede ist, steht nirgendwo einfach nur plump da, du sollst arbeiten, Punkt. Und alles andere kann dir egal sein. Das ist immer Arbeit für andere. Ja. Und wo fängt das an? Dass man den Ehepartner, dass man die Kinder, die im Haus mitleben, andere Christen, die Armen, also unser ganzes schönes Geld ist weg, bevor wir es überhaupt verdient haben. Ja. Super in dem Bibelvers oder was Paulus sagt, ja, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite, damit er etwas hat, um es den Armen zu geben. Also selbstverständlich bezweifelt Paulus nicht, dass man selber auch was essen muss. Ja.
Ja.
Aber er schaltet um, einer hat bisher von anderen gelebt. Er hat das geklaut, was andere erwirtschaftet hatten. Jetzt arbeitet er mit dem Ziel, dass er Leuten was gibt, die nichts haben. Ja? Und so nebenbei muss er dabei eben auch noch sich selber und die Familie und ich weiß nicht was. Ja, so. Also das ist einmal eine Einstellungssache. Und ich muss sagen, uns ist einiges durch die Lappen gegangen, was wir in der Zeit, als wir Kinder hatten, abgelehnt haben.
Wie abgelehnt haben?
Was Karriere betrifft.
Ah, okay. Ja? Also sie haben schon auch das Empfinden, dass sie karrieretechnisch eben sehr wohl auch in der Phase der Kleinkinder so vor allem zurückgesteckt haben.
Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Ja? Das heißt, hätte ich da alles mitgenommen, wäre das nicht gegangen. Mhm. Ja? Als ich dann Generalsekretär wurde, da sagte meine Frau zu mir, weißt du, ist oberkomisch. Du hast viele Freunde, die haben nicht zurückgesteckt und haben immer versucht, nach oben zu kommen und sind nie oben angekommen. Und du hast immer jedem erklärt, dass für dich Familie die Nummer eins ist. Und dazu gehörte natürlich auch überwiegend zu Hause zu arbeiten. Okay. Ja? Weil wenn ich 8 Stunden weg bin, ist alles andere ja nur die Theorie. Hm. Insbesondere, wenn die Kinder sehr klein sind, ja, bin ich nicht da. Und dann komme ich nach Hause, wenn sie im Bett sind oder ins Bett kommen oder ich weiß nicht was. Und das gehörte mit dazu, sind und auch Sachen. Ich habe einmal, sollte ich Rektor von der Hochschule werden, ja, und habe gesagt, ich bin da, wenn ich gebrauche, wenn ich unterrichte, wenn irgendjemand mit mir verhandeln muss oder wenn ich mit Studenten reden muss. Mhm. Aber meine Bücher oder was auch immer ich sonst zu tun habe, mache ich von zu Hause. Haben die nicht akzeptiert, gesagt, Dankeschön. Ja. Mhm. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich habe es also rückblickend nie bereut. In der Situation, ja, ich sage nicht, dass das immer leicht wegzustecken, ja, ja, klar, war. Ja. Da habe ich dann manchmal gedacht, na, am Ende deines Lebens bereust du das, dass du nie so richtig durchstarten konntest, ja. Meine Frau hat mir das vor kurzem erzählt, mit an der Uni mit Kolleginnen, wo es ja viele gibt, die dann die Familie hinten anstellen, ja. Und sagt, da wird sie ganz oft gefragt, du bist jetzt Professorin, aber du hast noch eine Familie, wie kommt denn das eigentlich, ja. Und sagt, das ist blöd, aber da muss ich denen sagen, weil mir Professor sein im Vergleich zu meiner Familie immer egal war. Mhm. Ja. Und dementsprechend ist es eben auch viel später geworden. Mhm. Ja. Und je später man es wird, desto komplizierter ist es natürlich, weil alle Bestimmungen, gibt's die Bestimmung, so alt muss man bei der Habilitation sein, so alt muss man da, und die ich alle für Quatsch halte. Mhm. Ja. Aber sie sind nun mal da. Und sie sagt, ja, wenn ich jetzt zurückgucke, ich brauche in meinem Leben nichts zu bereuen. Und die sitzen da und werden in ihrem Beruf nicht wirklich glücklich, weil sie, man kann ja nicht mal sagen, keine Familie, mal eine kaputte Familie.
Okay, ja.
Weil das so halb betrieben. So, jetzt gehe ich aber noch einen Schritt zurück. Ich habe ein Buch geschrieben, Moderne Väter. Mhm. Ein bisschen komischer Titel. Und da ist also meine Grundthese: Die Männer, die heute Väter werden, sind die erste Generation der Geschichte, die keinen Dunst haben, was Vatersein ist. Das heißt, keinerlei Vorbilder, Vorgaben, keine Political Correctness haben. Mhm. Es gab eine Zeit, da sagte die Political Correctness, wirklich gute Männer kopieren die Frauen. Also fährst einen Kinderwagen rum, bist du gut dran, kochst du, bist du gut dran. Das haben wir schon wieder hinter uns gelassen. Weil in den meisten Beziehungen selbst die Frauen da keinen Wert drauf legen, ja, dass die Männer genau dasselbe machen. Und weil wir längst wissen, es geht schlicht und einfach nicht. Also nur mal als Beispiel, eine Frau, die Frauen sind multitaskingfähig und wenn die Kinder beaufsichtigen, machen die immer noch 1000 Sachen anders. Ein Mann kann das schlicht und einfach nicht. Also was macht ein Mann, wenn er die Kinder beaufsichtigt? Er spielt. Und was wurde ihm angehängt? Diese faule Socke, ja. Wenn die Frau auf die Kinder aufpasst, arbeitet sie. Und wenn der Mann dann da ist, macht er sich einen schönen Lenz und spielt. Wir wissen heute, dass das Spielen, gerade auch das Spielen mit dem Vater für die Entwicklung der Kinder, ungeheuer wichtig ist. Kinder lernen das Fahrradfahren lernen von Vater, weil der Vater der ist, der mehr auf Risiko geht. Wenn es nach Müttern ging, ich übertreibe ein bisschen, würden die Kinder nie Fahrradfahren lernen. Aus lauter Sorge, es könnte was passieren. Ja? Wir haben heute witzige Untersuchungen, dass Frauen legen Kinder ins Bett, Männer versuchen immer noch ein Späßchen zu machen und die ein bisschen fallen zu lassen. Die Frauen kriegen die absolute Krise, die Kinder lieben es über alles. So, konnte man früher alles nicht drüber reden, ja, kann man wieder, aber es gibt kein Bild mehr. Die Leute bringen weder von ihren Vätern was mit und sagen so, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die meisten haben keine Väter, wo sie sagen, so will ich auch sein.
Ja, keine Vorbilder als Väter. Ja?
Oder selbst wenn die Väter halbwegs gut waren, haben die aber ihren Kindern nie gesagt, mach's auch so, oder sie reden nicht darüber, warum sie das eigentlich gemacht haben. Ja? Mhm. Und die These in meinem Buch ist, bei modernen Vätern, der große Nachteil ist, es passiert nichts mehr aus Versehen. Man kann sich nicht mehr treiben lassen und sagen, ich mach's wie alle machen, es gibt auch keine alle mehr. Mhm. Ja? Also jeder weiß ja in seinem Freundeskreis, jeder Vater ist irgendwie, man kann nicht mehr sagen, ach, der ist Vater, der macht bestimmt das und das. Ja, der große Vorteil für Christen ist, wenn sie bereit sind, ein bisschen nachzudenken, dass wir die erste Generation sind, die das Vatersein so ausfüllen können, wie sie lustig sind. Wir werden nicht mehr schief angeguckt, wenn wir es nicht so wie alle machen oder wie die Großväter machen oder wie das machen. Wir müssen die nicht mehr zur Armee erziehen und wir müssen sie nicht mehr, ich weiß nicht, was es alles in der Geschichte gab, ja. Man kann völlig verrückte Sachen machen und nicht nur beim Vatersein, aber auch beim Vatersein und das auf jeder Party zum Besten geben. Da sage ich jetzt eben, man muss sich mit beschäftigen, was Mann und Frau eigentlich sind. Der Ansatz für mich ist in der Bibel absolut eindeutig. Da sind wir wieder bei Vorrang der Familie. Absolut eindeutig. Vater und Mutter sind gleichermaßen für das Kind verantwortlich. Ja, es mag ja sein, dass Mama besser schmusen kann, dass Mama für die Pflaster zuständig ist. Es mag ja sein, dass bestimmte Dinge, die wir für typisch kindlich halten, eher mit der Mutter verbunden sind. Aber dass Kinder an sich auf den Vater gut verzichten können und die Mutter brauchen, das ist längst Schnee von gestern. Ja. Die Kinder erwarten vom Vater etwas andere Sachen, aber die erwarten sie ganz eindeutig. Und beim Spielen zum Beispiel ist das also ein schönes Beispiel, das längst das Gegenstück belegt, dass auch die Kinder von sich aus so reagieren. Alle Kinder der Welt, wenn die hinfallen und sich Knie aufschlagen, rennen sie zur Mutter. Alle Kinder der Welt rennen zum Vater, wenn das Fahrrad nicht funktioniert. Völlig egal, wie die erzogen worden sind und was ist, weil es bestimmte Erwartungen sind, die nicht zufällig auch Sachen erfüllen, die dann beide auch besonders gut können. Ja, so. Ist die Mutter alleinerziehend, wird sie natürlich das Fahrrad reparieren. Ja, klar. Aber im Durchschnitt nicht mit großer Begeisterung.
Würden aber nicht viele sagen, das ist ja einfach nur gesellschaftlich anerzogen und das könnte man auch quasi...
Von den Babys und kleinen Kindern, die zum ersten...
Ich sage nur, dass dieser Einwand würde doch bestimmt erstmal kommen.
Ich sage ja, also die Untersuchung gibt es überall. Ich sage ja auch, also wenn ich jetzt der Frage nachgehe, können Männer oder Frauen besser rechnen? Ja, sage ich ja auch. Das kann ja nur bedeuten, dass im Durchschnitt aller Männer und im Durchschnitt aller Frauen es einen Unterschied gibt. Es heißt ja nie, dass es nicht eine Frau ein Mathe-Genie sein kann und ein Mann eine absolute Niete. Und dann vergleiche ich die miteinander und sage, das stimmt ja alles nicht. Ja, das ist IQ-Verteilung, das ist, wer regt sich mehr. Das ist ja dasselbe, wenn uns erzählt wird, wenn eine Frau Politikerin wird oder wenn eine Frau Vorstandsvorsitzende wird. Das ist eine völlig andere Art, wie die arbeitet. Im Durchschnitt. Es haben mehr Frauen einen Krieg angefangen, also fast jede Frau, die mal irgendwie politische Macht hat, hat in der Geschichte einen Krieg angefangen. Ausnahme von Frau Merkel, ja. Selbst Margaret Thatcher musste da unbedingt die unbewohnten Fallen und so weiter, ja. Jeder weiß, dass Margaret Thatcher keine durchschnittliche Frau gewesen ist. Das ist keine Frage, aber selbstverständlich kann eine Frau so sein. Eine Frau kann ein Diktator sein, eine Frau kann Leute erschießen lassen, ja. Im Durchschnitt würde ich sagen, ja. Im Durchschnitt sind Männer schneller bei der Hand, dass Leute dabei ums Leben kommen als Frauen. Ja, aber nur im Durchschnitt. Also ich bleib mal bei meinen Vätern.
Genau, weil es ist ja wieder so, ansonsten ist es ein akademisches Thema, also wo sie wissenschaftlich drauf schauen.
Nein.
Und ich glaube, andere, die das aber hören, ich glaube schon, dass man so sagt, huiuiui,
nein, also ich,
man will das vielleicht.
Ich nehme mal ein ganz banales Beispiel.
Ja.
Also meine Frau und ich, modernes Ehepaar, wir sind ja beruflich und so überall gleich und gleichwertig und so. Wir haben es also da ziemlich einfach und also sagen wir teilen uns die Hausarbeit halbe.
Ja.
Nur haben wir uns gesagt, wir müssen ja nun nicht sklavisch immer abwechselnd die Spülmaschine einräumen. Wir machen uns eine Liste, was alles gemacht werden muss. Und dann schreibt jeder die Sachen raus, die er gerne macht. Man sagt, die kassiere ich gleich ein. Ja, machen wir also die Liste. Dann haben wir gesagt, jetzt schreibt sich jeder die Sachen raus, wo ihm nicht schlecht wird. Ja, also die nicht unbedingt, also wo er eigentlich froh wäre, die wird jemand anders machen. Aber wenn er so macht, macht er sie halt. Ja, so. Und ja, das Bügeln landete bei meiner Frau, die Spülmaschine landete bei mir. Ja. Und dann hatten wir also einen Kaffeesatz von Sachen, die wir offensichtlich beide ganz Pampi-Mann fanden, wie das bei uns heißt. Ja. Und wir gesagt, so, und die werden jetzt schlicht und einfach zeitlich genau in der Mitte geteilt. Ja. So. Ein halbes Jahr später lese ich eine Untersuchung der Uni Bonn, Soziologische Fakultät, wo die genau diese Frage untersucht haben. Wie teilen sich Ehepaare, die den gleichen sozialen Stand, einen ähnlichen Beruf und so, also und die angeblich gleichberechtigt sind, wie teilen die sich die Arbeit auf? Ja? Das Ergebnis war fast genau dasselbe wie bei uns. Ja? Jetzt sage ich damit natürlich nicht und deswegen müssen jetzt alle Männer das so aufteilen. Ich empfehle jedem Ehepaar, genau dasselbe wieder zu machen. So, jetzt aber trotzdem zurück, moderne Väter. So.
Ja.
heute muss man praktisch das selber erfinden. Und das gibt die Chance, eben alles anders zu machen oder alles so zu machen, wo man es irgendwo findet und denkt, das ist doch super gelaufen. Mhm. Ja. Bei uns war das sehr spannend, weil bei meinen Eltern, ich komme aus einer ganz frommen Familie, die Familie spielte eine ungeheure Rolle. Mhm. Ja. Und da kann man natürlich sagen, ja, der hat ja gut reden, Familie an erste Stelle setzen. Ja, okay, das ist irgendwie auch evangelikal. Ja, das habe ich irgendwie erstmal von zu Hause mitgebracht. Aber ich komme auch aus einer Familie, wo meine Mutter in dem Moment, wo sie geheiratet hat und erst recht die Kinder kamen, die war Diplom-Chemikerin, hat an der Uni gearbeitet und die hat also, ich weiß nicht, was sie fallen gelassen hat, den Löffel oder was weiß ich, in dem Moment, wo sie geheiratet hat, sie nie wieder ihren Beruf angerührt. Und ich habe, als ich zum Studium ging, dann zufällig mal in der Bibliothek einen Namen meiner Mutter eingegeben, so in der Suche, und war völlig erstaunt, da wissenschaftliche Artikel von ihr zu finden. Ja. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe gesagt, sag mal hier, ich habe das und das und das, das gesehen. Ja, das habe ich für die Familie aufgegeben. Ja, das war für sie so selbstverständlich und so. Okay, damit bin ich aufgewacht. Das wollte ich nie haben.
Okay, ja.
Ich wollte einen gleichberechtigten Partner nicht, weil das war ja damals noch nicht politisch korrekt und in der frommen Welt sowieso, da hätte man fröhlich so weiterleben können. Ja, es war für mich also eine Horrorvorstellung. Mhm. Ich dachte, ich bin mit demjenigen mein ganzes Leben zusammen. Mhm. Wir reden über alles, mit keinem werde ich mehr reden, da will ich jemanden haben, mit dem ich gleichberechtigt reden kann.
Also eigentlich waren Sie da ganz schön liberal unterwegs zu der Zeit,
ja,
oder?
So, und meine Eltern waren also am Anfang, als wir anfingen, völlig schockiert. Wir haben dann gesagt, sind beide Akademiker und wir haben gesagt.
Aber war das, ich muss nochmal einhaken. Also war das dann so, dass Sie dann auch zu Ihrer damals noch Nicht-Frau dann gesagt haben, du hör mal, also wenn wir mal heiraten, dann will ich auch, dass wir beide. Also haben Sie da explizit drüber gesprochen?
Ja, so? Haben wir ganz viel drüber geredet. Ja. Aber die Sache war natürlich anders. Meine Frau kommt nicht aus einer frommen Familie. Mhm. Und die ist natürlich mit diesem Bild der Gleichberechtigung schon aufgewachsen.
Okay, ja.
Nicht unbedingt im Alltag, aber so von der Schule und so, wie gedacht wurde. Mhm. Ja, also die kannte das andere überhaupt nicht.
Okay.
Ja, so. Ja, ja. Und da gehört dazu, und da würde ich eben auch mit vielen Männern und Vätern heute streng ins Gericht gehen, auch mit vielen, die viel von Gleichberechtigung reden, wenn dem so ist. Und man lernt sich verhältnismäßig früh kennen, dann muss man eben auch gemeinsam die Karriere planen. Und normalerweise geht das nicht, indem normalerweise geht das nur phasenweise. Mhm. Ja? Das heißt, als meine Frau promoviert hat, war ich vor allen Dingen für die Kinder verantwortlich. Und das hat natürlich Einschränkungen ohne Ende bedeutet. Als ich promoviert habe oder erst promoviert habe, war meine Frau dafür verantwortlich, vor allen Dingen. Also das geht nur mit einer bewussten Entscheidung. Ja. Dass man das zugweise und bedeutet natürlich, dass wir beide auch vergleichsweise langsam vorangekommen sind. Wie wenn einer sagt, ich ziehe meine Karriere durch und der andere sagt, wie es das übrigens auch unter jungen Leuten massig gibt. Wir haben eine Untersuchung hier von der Uni Bonn von Studenten, die zusammenleben, Pärchen, die zusammenleben, wo praktisch überall die Frau die gesamte Hausarbeit macht. Ja, ist mir völlig schleierhaft, wie man das heute noch akzeptieren kann. Aber in den meisten Fällen ist also die Studentin diejenige, die das Leben schmeißt, und der Student freut sich, dass er das alles nicht machen muss. Ja, das heißt, unsere Regel ist ganz einfach gewesen. Wir haben bei den Kindern gesagt, jetzt wäre ich mal ganz fromm, in der Bibel steht nichts davon, dass immer der Vater oder immer die Mutter da sein muss. Mhm. Wer da sein muss, ist die Eltern. Also haben wir gesagt, wenn unsere Kinder aus der Schule heimkommen, ist immer einer da. Aber ob das die Mutter oder der Vater ist, ist eigentlich zweitrangig.
Galt das auch schon in der Kleinkindphase so, sag ich mal, erstes Lebensjahr, erste drei Lebensjahre? Oder
ja.
Also das heißt, Ihr Verständnis wäre zu sagen, selbst im ersten Lebensjahr, ob es jetzt die Mutter oder der Vater ist, ist jetzt nicht biblisch überliefert und demnach.
Ja, nicht nur biblisch überliefert, sondern ich bin ja Soziologe, wenn man sich das anguckt, auch in der Psychologie, ist es so, Kinder machen das sogar selber phasenweise, das weiß auch jeder. Die Kinder haben Phasen, da sind sie in den Vater verliebt und in die Mutter verliebt, ja. Und wenn man mit alleinerziehenden Müttern oder in wenigeren Zahlen Vätern zu tun haben, ist das eins der größten Probleme. Dass die Kinder lernen gerade dadurch Selbstständigkeit, dass sie dem einen die Krallen zeigen können und dann den anderen praktisch als Rückversicherung haben. Also sie können Krieg mit einem Elternteil führen, ohne ins Nichts zu fallen. Ja. Und das ist bei Alleinerziehenden, die in den seltensten Fällen, also das ist ja nicht irgendwie böse geplant oder irgendwie sowas, ja. gibt es natürlich auch Möglichkeiten zu versuchen, das aufzufangen, dass die Kinder, aber da muss man sich eben bewusst eingestehen, da fehlt was und ich sorge jetzt dafür, dass da noch jemand ist, dann muss man den Großeltern oder irgendjemand anders dann auch bewusst eine bestimmte Rolle einräumen und zum Beispiel sagen, mein Kind darf mal 2 Wochen wirklich woanders sein, damit es nicht mit mir zusammen ist. Ja, also jetzt nicht ein Einjähriger, ja. Und auch bei den kleinen Kindern, also es gibt nicht den geringsten Hinweis, dass ein Mann, der seine Kinder wickelt und die Vollpflege seiner Kinder übernimmt, dass die Kinder da in irgendeiner Weise negativ drauf reagieren, ja.
Thematisch total spannend, wirklich.
Ja, wir waren eigentlich bei dem Thema moderne Väter. Ich will ja lediglich sagen, also wir hatten mit meiner Familie gab es echt Spannungen. Ja. Es hat lange gedauert, bis meine Eltern begriffen haben, dass wir eigentlich mit der Brechstange gegen unsere Gesellschaft ihre Werte umsetzen. Mhm. Nur wir konnten sie nicht mehr so umsetzen wie in ihrer Zeit. Ja, ich habe meinen Eltern gesagt, ihr habt machen Krieg Graupen gegessen. Wo meisten Menschen wissen gar nicht mehr, was das ist. Und wenn ihr jetzt von uns verlangt, wir sollen auch Graupen essen, ihr habt die damals gegessen, weil es das Billigste war. Mhm. Nicht, weil Graupen irgendwie am besten sind. Ja, und wenn ihr heute von uns verlangt, Graupen zu essen, macht das überhaupt keinen Sinn. Das Einzige, was ihr uns vererben könnt, ist, dass man bei seinem Geld ein bisschen zurückhaltend ist, damit man für was anderes hat. Oder jetzt heute beim Klimawandel, sie leben ja nicht mehr, dass man sich darüber im Klaren ist, dass Geld mit Konsum zu tun hat. Und je mehr man sinnlos konsumiert, desto mehr macht man alles kaputt. So, das kann ich ja nachvollziehen, ja? Und das hat bei meinen Eltern länger gedauert, bis sie begriffen haben, dass wir in einer modernen Zeit leben. Das, was an dieser Moderne gut ist und sie möglich macht, die Gleichberechtigung ist ja auch heute überhaupt erst möglich, was Ausbildung und all diese Sachen betrifft. Ja. Und dass wir das genommen haben und gleichzeitig trotzdem mit unserer Gesellschaft auf Kriegsfuß stehen. Und was ich nie gedacht hätte, ist, ich hätte gedacht, wir sind mit sowas Avantgarde und irgendwann ist die Gesellschaft auch so weit und dann klopfen uns alle auf die Schultern. Dass dieses Modell mal von der Alltagsgesellschaft, obwohl wir Erziehungszeiten und sowas haben, mal so weit weg sein würde. Weil die Realität ja ist, dass die Eltern sich oft um die Kinder noch weniger als früher kümmern und heute oft schon nicht mehr die Frage ist, kümmert sich der eine oder andere, sondern kümmert sich überhaupt noch jemand um die Kinder.
Bei Kita und Ganztagsbetreuung.
Ja, nicht nur Kita, sondern das ganze Bild. Man hat das jetzt bei Corona gesehen, wo also Menschen hell entsetzt waren, die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause. Und ich mir im Stillen gedacht habe, Mann, wofür habt ihr die denn eigentlich gekriegt? Ja. Also ich habe es nicht laut gesagt, wir haben ja eh nicht genug Kinder, also will ich ja nicht, dass es die paar nicht auch noch gibt, ja. Aber da habe ich gedacht, so jetzt könnt ihr euch mal wirklich von unseren ausländischen, von unseren migrantischen Mitbürgern was abschneiden, ja. Die sind nicht schockiert, wenn ihre Kinder plötzlich mal da sind, ja. Abgedacht, also Generationen haben dafür gekämpft, dass sie Zeit mit ihren Kindern, also die ganze Arbeitszeitverkürzung war ja viel, dass man nicht den ganzen Tag arbeitet und die Kinder irgendwo abgeben muss. So, also das hätte ich nicht gedacht, aber ich will nur sagen, dass einerseits ich glaube, wir brauchen moderne Väter, moderne Ehen. Das muss, wie wir es gesagt haben, bei der Kommunikation, das muss hier und heute gelebt werden können. Und das bietet enorme Chancen, die man früher nicht hatte. Und gleichzeitig in dem Moment, wo man seine Werte wirklich nach vorne stellt, passiert es einem auch da, wo man denkt, die haben eigentlich mehr mit der Moderne zu tun. Ich mache mir ja nichts vor, dass dieser Wunsch, gleichberechtigt zu leben, auch was mit meiner Umwelt zu tun gehabt hat. Ja, die Gesellschaft zog also in die Richtung, ja, und so weiter. Es ist, wenn einem plötzlich sowas kommt, was einem nie einer beigebracht hat, dann muss man sich immer fragen, wo ist es hergekommen? Du hast es nicht gemerkt, ja. Ist ja selten, dass wir so innovativ sind, dass wir was völlig neu erfinden, ja. Und trotzdem endet es dann doch wieder damit ab. Das heißt, wir haben auch viele Freunde im frommen Bereich wie im nicht frommen Bereich, die haben nur jahrelang über uns den Kopf geschüttelt. Ja, gesagt, wie kann man sich sowas nur entgehen lassen und so weiter und so weiter, ja. Wo ich heute rückblickend sagen würde, was bin ich froh? Ich muss nicht sagen, hätte ich bloß mehr Zeit für meine Kinder gehabt.
Also total spannend, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte eher erwartet, dass sie das sagen würden, gerade weil ihr Output einfach so groß ist. nicht verstehe dieses, also interessanterweise sagen sie genau das Gegenteil, also das Gegenteil auf so vielen Ebenen, dass, also zum dem damaligen Zeitpunkt haben sie mehr Zeit mit den Kindern verbracht, als man vielleicht jetzt von außen denken könnte, gerade weil sie jetzt in der Position, in der sie sind und sie sagen ja selbst, dass ihre Frau dann sagte, Mensch, witzig, dass sie genau da jetzt gelandet sind, wo doch andere eigentlich vielleicht mehr in die Karriere investiert hatten sozusagen. Und trotzdem sind sie da gelandet am Ende. Ist ja tatsächlich dann irgendwie auch schön zu sehen, dass wenn man zurücksteckt, man trotzdem noch an ein hohes Ziel vielleicht kommen kann, sage ich mal.
Also mein Vater hat, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, also er ist mit 93 gestorben und kurz vor seinem Tod hat er meinen Sohn, also sprich seinen Enkel, also hat mit allen Enkeln geredet, so richtig, ich sage, er klingt ein bisschen kitschig, aber war halt wirklich so.
Und so ein letztes Gespräch, oder?
Ja, so. Also es war ihm klar, seine Frau war gerade kurz vorher gestorben und es war auch uns klar, die waren beide 93 und uns war auch klar, also jetzt ist seine Frau gestorben, jetzt kannst du die Uhr stellen, bis er auch nicht mehr lebt, ja. Meinem Sohn hat er darüber geredet, weil mein Sohn in Richtung Geschäftsmann ging und so, also Vollblut-Manager ist, ja, und hat ihm gesagt, weißt du, ich habe einen erfüllenden Beruf gehabt, ich habe das gemacht, was ich machen wollte, aber der ist jetzt schon so lange weg, wenn ich mich heute vor die Studenten, also Nachrichtentechnik, ja, Ich wäre der Dorftrottel. Ich wüsste zu dem, was man heute unter Nachrichtentechnik macht, könnte ich überhaupt nichts mehr sagen. Ist alles veraltet, was ich gemacht habe, ja. Und selbst das, was ich damals gemacht habe, könnte ich mich wahrscheinlich zum größten Teil nicht mehr dran erinnern. Was bin ich froh, dass ich zwar mich mit nett an meinen Beruf erinnern kann, aber dass der nie meine Nummer eins war. Sonst wäre für mich heute das Leben weg. Meine beiden einzigen Punkte, die für mich immer oben standen, waren Gott und die Familie. Und weil ich das gemacht habe, siehe, deswegen sitzt du hier heute am Bett und ich bin nicht einsam. Ja? Und hätte ich meine Karriere vorne weggestellt, hätte ich das gemacht. Und dann hat er eben so ein paar Beispiele erzählt, wo er tolle Angebote hatte, mehr Geld zu verdienen, gesagt, danke, das geht auf Kosten der Familie. Deswegen weiß ich auch, ich habe da eine Menge von meinen Eltern, nur ich habe es dann eben anders gemacht und das hat sie dann doch schockiert, ja. Aber das fand ich also sehr bemerkenswert, das so zu vermitteln. Gott und die Familie, die sind immer da, bis zum letzten Tag des Lebens. Alle anderen Sachen sind nur zeitweise, ja. Und das haben wir uns bei unseren Kindern immer wieder gesagt. Manchmal ging es, keine Frage, an Rand des, also manchmal haben wir so gedacht, Mann, also jetzt reicht es ja mal langsam, ja. Aber wir haben uns dann immer wieder gesagt, es kommt die Zeit, schon wenn die Kinder was älter werden, wenn die ganz froh sind, wenn man nicht mehr dauernd da ist. Ja, und das haben wir auch sehr früh gemacht. Und wir haben beide Kinder mit dem Erwachsensein, ich will nicht sagen aus dem Haus geschmissen, aber wir haben unsere Kinder sehr frühzeitig so erzogen, dass wenn sie erwachsen sind, sie gehen und dann können sie gerne noch zu Besuch kommen. Und wir haben bei beiden nicht drauf gewartet, dass sie ausziehen wollten. Ja, sondern haben sie von Anfang an so erzogen, dass das Normalste von der Welt ist und sie auf den eigenen Füßen stehen. Ja. Und dadurch haben wir dann auch, ehrlich gesagt, natürlich frei gehabt, in Anführungsstrichen, und konnten durchstarten.
Sturmfrei.
Ja. Ich will dazu sagen, das klingt jetzt alles so sonnig, wir haben in der Familie, in der Größenfamilie, auch mit unseren Kindern, da rede ich natürlich jetzt nicht drüber, das ist dann zu privat.
Klar.
Aber nichtsdestotrotz, wie soll man das jetzt formulieren, wir sind echt durch Situationen gegangen, wo ich keinem, der nur satte Familienprobleme hat und mir in die Augen guckt, ich sagen muss, wovon rätst du eigentlich? Es geht. Deswegen wollte ich vorhin reagieren, ob sie sagen, die Kinder sind gut geraten. Das sind für mich zwei Paar Schuhe. Nichts von dem, was ich gesagt habe, garantiert ihnen, was aus den Kindern wird. Das ist eine Sache, das habe ich auch meinen Eltern immer wieder gesagt. Das ist ein Übel, mit dem ich unter Frommen aufgewachsen bin. Dass wenn man seine Kinder richtig erzieht, dann wird aus denen was. Ja. Erstens, die Kinder kommen so auf die Welt, wie sie sind. Mit dem Charakter, mit den Gaben, mit den Fähigkeiten. Da, wo es positiv ist, soll ich das rauskitzeln und fördern. Aber da kann ich auch nur fördern. Ja. Und auf der anderen Seite, ich bin ja nur fromm, die Kinder kommen also mit dem Bösen im Herzen auf die Welt. Und die können als Babys die Eltern gegeneinander aufbringen und haben keine Ahnung, was das eigentlich ist. Aber können tun sie das schon. Und Streit säen können Dreijährige bis zum Abwinken. Und natürlich kann man die nicht dafür verantwortlich machen. Ja. Und trotzdem muss man wissen, in der Erziehung gibt es auch diese Seite. Ja. Aber ob die Kinder in Anführungsstrichen gehorsam sind oder nicht, das ist ganz wesentlich Typsache. Mhm. Ob man hyperaktive Kinder hat, die einen von morgens bis abends in Beschlag nehmen, ja, oder Kinder hat, die vergleichsweise ruhig einfach mitlaufen und damit hat sich. Das hat auch mit Männlein, Weiblein nichts zu tun, ja. Und jeder, der mehr als ein Kind hat, ist schon völlig erschrocken, dass ihm die Erziehung eines Kindes eigentlich überhaupt nicht hilft beim zweiten Kind, weil fast gar nichts passt, ja, weil das zweite Kind ist anders. Und bei meinem Bruder war das so, dem konnte man Strafe androhen oder auch durchführen. Der war fast nicht erreichbar, so sowas, ja. Haben meine Eltern mir gegenüber sich nur darüber unterhalten, wie sie denn meinen Bruder bestrafen. War ich so absolut gestraft und schockiert. Bei mir braucht meine Eltern nur was sagen. Und ich war im Kern erschrocken, ja. Tja, was macht man damit? Also ich weiß sowieso nicht, wie wir in dieselbe Familie gekommen sind, aber das gibt's ja eben oft, ja, dass man zwei Geschwister, drei Geschwister hat und man fragt sich, die können doch unmöglich von selben Eltern großgezogen worden sein, ja. Und das fand ich also immer eine üble Geschichte, dass wenn Leute, ich sag mal, wenn ein Kind anfängt zu trinken, dann war das Urteil klar, der Vater muss irgendwas gemacht haben, die Eltern haben irgendwie das gemacht oder was weiß ich, ja. Und das hat überhaupt niemand in der Tasche. Es ist einmal, Kinder müssen akzeptieren, dass sie die Eltern haben, die sie haben. Die können sich nicht aussuchen. Aber Gott hat das so eingerichtet, dass wir nicht aussuchen, welche Sorte von Kindern wir haben, ja. Und das Zweite ist, was dann natürlich oben drauf kommt, dass Kinder viel früher anfangen, selber zu entscheiden, wie sie ihr Leben leben wollen. Und das kann ich eben auch, wenn ich an Religionsfreiheit glaube, kann ich meinen Kindern nicht sagen, du lebst fromm oder es setzt was. Und da muss ich akzeptieren, wenn ich zum Beispiel nehme, jeder Jugendpsychologe weiß das, jeder Strafverteidiger weiß das, dass Jungs in der Pubertät so eine Phase haben, wo sie eigentlich kriminell werden. Und wenn man Glück hat, passiert nicht wirklich was Schlimmes. Aber es sind über 90% der Fälle, die die Gerichte verarbeiten müssen, junge Männer in dieser Phase. Und ich habe mich mal ausführlicher mit Persönlichkeitsstörungen beschäftigt. Und da steht überall in den medizinischen Büchern, die stellt man unter 18 gar nicht fest. Wenn jemand bestimmte Kennzeichen hat und ist das, man weiß einfach nicht, ist es Pubertät oder ist es irgendwas Bleibendes. Dann gibt es natürlich massig die Fälle, wo eben Teenager den Aufstand pur brav proben und mit 25 lammfromm und verheiratet sind. Ich karikiere es ein bisschen, ja. Ich weiß das ja aber nicht, dass das kommt. Also sage ich den Eltern, wie konntet ihr nur? Und ihr seid kein Vorbild gewesen. Ja, und dann treffe ich die mit 25 wieder. Und die folgen genau dem Vorbild ihrer Eltern. Nur mal ein paar Jahre. Bis hin zum Glauben. Ich kenne so viele Leute, die mir erzählen, sie sind vom Elternhaus aufgewachsen, haben auf Wiedersehen gesagt. Und mit 30 kam es ihnen plötzlich, es war ja eigentlich doch viel besser. Das weiß ich ja alles vorher nicht. Also das finde ich übel. Wenn man nicht etwas Konkretes weiß, was die Eltern wirklich falsch gemacht haben, was man seelsorgerlich aufarbeiten muss. Aber dieser blinde Schluss, das packt auch einen Druck auf die Eltern drauf. Und in den meisten Fällen, und umgekehrt ist es so, die Strahlefamilien, das sage ich immer wieder, also merkwürdigerweise sind die Familien, wo man denkt, die Kinder sind aber gut geraten, immer Familien, die man nicht gut kennt. Lernt man die dann etwas näher kennen, dann sieht das Bild in der Realität ein bisschen anders aus. Die Probleme müssen nicht immer moralischer Natur, es können auch ganz andere Probleme, es können gesundheitliche Probleme, was weiß ich. Aber die Familie, die ich gut kennenlerne und die durch die Zeit der Kindererziehung einfach durchgerutscht sind, die muss ich noch finden, ja.
Also ich wette mal zumindest, dass alle jungen Mütter und Väter, die bis jetzt hier zugehört haben, da schon eine Menge von mitnehmen konnten. Also bei mir gehen viele, viele Gedanken durch den Kopf.
Ja, wie gesagt, moderne Väter, ja.
Total spannend. Ich meine, das ist ja so, ich merke, sie differenzieren da sehr, sehr genau und sagen, Moment mal, ich möchte jetzt nicht so eine Pauschalaussage hören von wegen, ne, wenn jetzt ist dein Kind gut geraten, weil du oder wie auch immer. Und dass sie da schon sehr analytisch auch rangehen, ne? An das Ganze, was wahrscheinlich auch in der Ehe viele Konflikte vermeidet. Weil man könnte ja zum Beispiel, so als Wissenschaftsehepaar, könnte man ja denken, boah, wenn das so analytisch ist, zu sagen, fehlt da, sei es die Romantik oder irgendwie sowas. Ich glaube tatsächlich, dass, so wie ich das höre, zum Beispiel, wenn sie jetzt so eine Vereinbarung treffen, zu sagen, wie teilen wir uns den Haushalt auf oder so, dann verhindert das wahrscheinlich auch sehr viele Konflikte, die einfach nur unnötig Zeit und Energie kosten.
Ja, klar.
Ja, Ihnen ist das klar und Ihnen war das sozusagen schon zu Beginn Ihrer Ehe klar anscheinend, wenn Sie da so viele Dinge durchdacht haben.
Das würde ich nicht sagen. Das ist natürlich, man fängt an und dann hat man den Erfahrungswert. Was wir gemacht haben, wir haben halt, wenn es gerumst hat, prinzipiell im Abstand nie dann, wenn man dann anschließend drüber redet, woran lag das, dann ist man oft noch so in der Situation, also an mir nicht, ja. Ja. Aber wir haben uns dann vorgenommen, also zu Hause war ich gewohnt, also man entschuldigt sich und man bittet um Vergebung, damit bin ich aufgewachsen. Und ich fand das immer super, dass man nicht einfach drüber weggeht und tut, als am nächsten Tag, es wäre nichts gewesen. Aber ich fand es immer bescheuert, dass dann irgendwie ganz schnell die Sache auch abgehakt ist, ja. Und da haben wir gesagt, wir wollen das machen, aber vorher wird drüber geredet, wie ist eigentlich dazu gekommen? Was ist da eigentlich vorher passiert? Dass wir etwas tun, von dem wir beide hinterher sagen, das war doch echt bescheuert. Das macht uns beiden das Leben unangenehmer, ja. Solange wir nicht die Absicht haben, uns zu trennen, wollen wir mit dem anderen noch Jahrzehnte unter einem Dach leben, ja. Und das ist doch irgendwie bescheuert, wenn man dann Krieg gegeneinander führt oder nehmen wir erstmal einzelne Situationen, sich wegen irgendwie sowas. Und ein interessantes Beispiel ist, wir haben einige in der Kindererziehung einige schwierige Entscheidungen zu treffen. Und da muss man sagen, das ist jetzt dann nicht zu privat, dass wir da ein schönes Beispiel, da waren wir also anders als der deutsche Durchschnitt. Ich war immer der eher Weiche und meine Frau die immer die eher Strenge. Im Durchschnitt ist es andersrum, ja. Und da haben wir dann irgendwann gemerkt, eben auch, dass wir gerade über diese Frage furchtbar leicht aneinander geraten, was jetzt irgendwie das Richtige ist. Und sind dann wirklich irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, an allen Beispielen, wo wir uns dann entschieden, ein Kompromiss oder das eine oder das andere, können wir jedes Mal hinterher aber nicht sagen, ob das richtig war. Wir können es einfach nicht einschätzen. Ja? Und wir können nicht sagen, wenn wir die strenge Welle fahren, wenn wir die weiche Welle fahren, hat das einen besseren oder schlechteren Effekt. Ja? Das war für mich also eine Erleichterung, als wir an den Punkt kamen, dass das Grundproblem ist eigentlich, ist, dass beide so tun, als wüssten sie genau, was jetzt zu tun wäre. Und in Wirklichkeit wissen wir es eigentlich gar nicht. Sprich, das Geheimnis, wenn Kinder was machen, was sie nicht machen sollen, wie man das hinkriegt, dass sie das nicht mehr machen, das ist und bleibt ein Geheimnis. Ja, es gibt, da gibt's keine Methode, wo man sagt, dreh das Rad dreimal nach links und zweimal nach rechts und dann machen die Kinder das, ja. Und wir haben uns jetzt, sollten wir zu dem Thema einen Buchbeitrag schreiben, den haben wir am Ende nicht geschrieben, war uns dann alles zu privat. Aber da kam das also nochmal auf und da habe ich meine Frau gesagt, immer so rückblickend, was würdest du eigentlich sagen, was war am Ende bei unseren Kindern erfolgreicher, ja? Wenn wir eher strenger waren oder wenn wir eher weicher waren, da sagt sie, du weißt doch ganz genau, dass wir das nicht wissen. Ja? Das Einzige, was sie sagt, und da hat sie natürlich recht, das Gute war, dass wir es beide haben. Und durch die Diskussion, was wir machen sollen, das glaubt sie schon, sind unsere Entscheidungen besser geworden, als wenn man nicht drüber spricht. Ja.
Die Diskussion ist ja ein Teil des Reflektierens.
Aber weil Sie jetzt gesagt haben, Romantik, also ganz viel, gar keine Frage. Da gibt es so schöne viele Handbücher zu, da brauche ich keine Tipps für zu geben, ja. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, quasseln, quasseln, quasseln. Es gibt keine gute Beziehung, in der nicht viel geredet wird. Wenn sich zwei Leute anschweigen, kann man die Uhr danach stellen, bis die Probleme da sind. Das ist nicht nur in der Ehe so, das ist überall so. Wenn zwei Staaten nie miteinander reden, gibt es irgendwann Krieg. Krieg wird, ich sage nicht weggeredet, aber wo nicht geredet wird, kommt er. Manchmal kommt er auch, wenn man redet. Ja, aber wo nicht geredet wird, kann man die Uhr nachstellen.
Okay.
Ja? Und das gilt mit Kindern. Wer sich nicht wirklich die Zeit nimmt, mit Kindern zu reden und die eben auch denen auch zuzuhören, die erzählen, denen sagen zu lassen. Ja. Das ist eben, was ich vorhin gesagt habe, dass jemand zu Hause ist, wenn er aus der Schule kommt. Ja, da geht es ja eigentlich nur um diesen Punkt reden. Die kommen nach Hause und dann wollen sie reden, was gewesen ist.
Ja.
Ich hatte oft so das Empfinden, die kommen nach Hause und dann muss ich eine halbe Stunde da sein. Wehe, ich bin nicht zu Hause. Und eine halbe Stunde später, waren sie natürlich schon ein bisschen größer, könnten sie mich auf den Mond schießen. Ja, weil den restlichen Tag wollten sie wieder machen, was sie machen. Ja, da kann ich nur sagen, das gilt natürlich, das gilt in der Theologie, wo ich jetzt bei der Allianz viel mit zu tun habe, wenn Theologen, wenn Kirchen, wenn Christen nicht miteinander reden, kann auch nichts hinten rauskommen. Mhm. Ja? Und wenn wir uns wirklich viel Zeit nehmen, miteinander zu reden, ist das keine Garantie, dass alles gut wird. Mhm. Aber eine Voraussetzung. Ohne das passiert es sowieso nicht.
Hatten Sie und Ihre Frau eigentlich jemals die Situation eines Konkurrenzempfindens? Zu sagen, wer hat mehr Doktortitel oder sowas?
Nee, wir haben halt total drauf gesetzt, dass jeder das machen kann, was ihm am meisten entspricht. Ja, und das klingt jetzt auch ein bisschen kitschig, aber die Grundformel war, das steht aber heute auch in jedem guten Eheberater eigentlich drin. Ich meine jetzt gar nicht christlich, einfach ins Handbuch, was man da kriegt. Die Sache funktioniert, wenn man den anderen in dem, was er möchte, voll unterstützt. Und das ist dann natürlich durchaus unterschiedlich, wenn man jetzt an das Promovieren da denkt. Ja, meine Frau hat den Weg gewählt zu promovieren und zu habilitieren und das ist ja nochmal eine Geschichte für sich und ist mindestens 2 Doktor wert. Und das ist eine Ecke, die hat mich immer völlig kalt gelassen, ja. Und deswegen, meine Frau hat jetzt, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, meine Frau hat also mit Tauchen angefangen, völlig neu, hat sie sich von meinem Sohn, ich sag mal, aufschwätzen lassen. Also unterstütze ich das jetzt, ja. Wir gucken, dass wir da mit den Reisen hinkommen, ja. Und ich bin auch nicht der Dumme dabei, weil dafür habe ich eine Frau, die das unterstützt, was ich plötzlich an Marotten habe, ja. Und mir fallen auch so plötzlich neue Hobbys ein, ja. Wo ein Außenstehender sagen würde, wie kommst du denn da jetzt drauf?
Woher nehmen Sie die Zeit dafür?
Also,
alles gut, es bleibt immer noch so ein kleines Geheimnis wahrscheinlich, wie man das tatsächlich sich dann vorstellt, wie all diese Dinge.
Ja, aber ja, nur da würde ich ja sagen, Punkt 1, ich habe ja schon gesagt, das ist Typsache, christlich gewendet, die Gaben und Möglichkeiten, die einem Gott gibt. Das Zweite, aber es will ja auch gar nicht jeder. Also die meisten meiner Freunde, die würden ein Deut tun, so leben zu wollen wie ich, ja. Also es ist ja nicht so, dass jeder, ich habe jetzt gestern ein Wahlplakat von den Linken gesehen, hier bei uns um die Ecke, Reichtum für alle. Und war also kurz darauf drunter zu schreiben, für nichts tun, ja. Ja. Und also ich kenne sehr viele, die haben eher den Traum, möglichst viel für weniger. Und da muss man dazu sagen, das ist eine Ecke, die bei mir in der Familie auch nicht alle verstehen. Ich habe das alles nie für Geld gemacht, ja.
Das heißt, so ein bisschen so Armut für viel tun oder so.
Ja, also es ist.
Also nee, nicht Armut, aber.
Ja, das ging natürlich nur, weil meine Frau ähnlich gestrickt war, ja. Also da sind Leute auch ganz unterschiedlich. Ich habe für jeden Respekt, der sehr bewusst einer Arbeit nachgeht, weil er damit Geld verdient, ja. Und man muss natürlich auch eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, wenn man das irgendwie anders macht, dass man, und wir haben in unserem Leben auch schon ein paar Mal dagestanden und hatten gar nichts mehr und wussten nicht, wie es weitergeht, ja. Also so dieser Idealismus, der gehört ja irgendwie dazu. Und ich habe viele Freunde, die sagen würden, die das überhaupt nicht vorbildlich oder lustig oder sowas finden. Ja? Ja. Die sagen, ich will hier konkret meine Arbeit haben, ich will Geld. Und wenn ich dann was mache, was mir entspricht, mache ich das in meiner Freizeit. Ja.
Aber haben Sie Ihren Idealismus irgendwann über Bord geworfen? Oder sagen Sie, nee, das ist genau der Grund, warum ich heute hier bin,
ja,
wo ich bin?
Ja, das ist genau der Grund, warum ich heute hier bin. Ja.
Okay, also, ja.
Aber ich würde eben nie, was ich damit eben sagen würde, so ein Idealismus kann man nie zum Gesetz erheben. Ein Idealismus, der nicht freiwillig und nicht typgemäß ist, ist eben keiner, ja.
Die ganzen Ideale und all das, was Sie vor allem natürlich auch publiziert haben. Ich habe mich gefragt, haben Sie dafür auch schon mal Morddrohungen erhalten?
Ja.
Ist das häufiger oder auch konkreter schon gewesen, dass Sie gemerkt haben, hui, also fühlt man sich da bedroht? Haben Sie da reale Angst sozusagen oder macht man sich das am besten gar nicht so sehr bewusst? Ich bin ja überrascht, die Adresse steht überall im Internet zum Beispiel oder ja, so, wo ich denke, ja, hätte ich jetzt eigentlich fast erwartet, dass sie da nicht steht.
Ja, also es ist natürlich so, ich selber beim Thema Christenverfolgung haben wir ja nur die Klingen gekreuzt mit, ich weiß nicht was, mit dem Iran, mit der Türkei, mit Ländern, mit denen nicht zu spaßen ist, ja. Wir haben ja sehr viel mit dem Islam zu tun und zwar mit Islam heute, nicht irgendwie mit islamischem Mittelalter oder mit Hochzeitsbrauchtum im Islam oder was weiß ich, ja. Und wir haben natürlich auch durchaus Sachen gemacht, wo uns andere dringend abgeraten haben. Allerdings, je jünger wir waren, desto häufiger, ja. Aber die gibt's natürlich auch bis in eine jüngere Gegenwart, wie dieses Beispiel da mit Pakistan, wo wir einfach, ich hätte es einfach nicht übers Herz gebracht, die Leute da im Stich zu lassen und zu sagen, jetzt hast du schon den Schutz der deutschen Botschaft und all das, was ich so mitbringe oder was. Als Deutscher bin ich ja so und so schon sehr privilegiert in anderen Ländern, weil die deutschen Botschaften und die Bundesrepublik sind Weltmeister daran, Deutsche zu schützen, wo immer sie gerade sind, ja. Die Amis sind noch ein bisschen besser, weil die dann immer gleich mit Maschinengewehren vorbeikommen, ja. Aber bei all dem, was man ohne solche, was soll ich mal sagen, unlauteren Mittel machen kann, ist man als Deutscher schon wirklich ein Stück weit privilegiert. Andererseits ist es eben tatsächlich so, dass ab einem bestimmten Punkt, das ist ja auch, ich sag mal, bei Leuten, die hier bei uns im Polizeischutz stehen, kann man das sehen. Es gibt einen bestimmten Punkt, wo man weiß, jetzt gibt es entweder völlig aussteigen oder Flucht nach vorne. Ja. Und wo dann oft eine größere Öffentlichkeit mehr Schutz ist, als irgendwie wie abzutauchen. Und ich gebe auch offen zu, dass ich prinzipiell bei diesen Sachen ein sehr positives Verständnis von Polizei und Sicherheitsbehörden habe und wir das immer bei uns als sehr positiv empfunden habe. Da kenne ich Verantwortliche in Christen in Ländern, wo das nicht so ist, wo also eigentlich irgendwie klar ist, wenn denn das mal passiert, ist niemand da, der einem hilft. Ja. Bei uns ist das ja so, wer per E-Mail eine Morddrohung bekommt, kann einfach zur Polizei gehen. Und sicher wäre es wünschenswert, es gäbe noch mehr, die da ermitteln können, aber es wird ermittelt. Mhm. Aber es ist keine Frage, mit einem anderen Beruf würde man sicher viel sicherer leben. Ja. Was uns da immer die Mühe gemacht hat, sind die Kinder. Da sind wir froh, dass wir jetzt verhältnismäßig raus sind. Nicht deswegen, weil die aus dem Haus sind, sondern die sind jetzt also so alt, dass sie kaum noch auf dem Radar von irgendjemandem sind. Da haben wir uns oft drüber unterhalten, das war eigentlich das Unangenehmste dabei. Mhm. Ja, dass wir gesagt haben, wir haben uns bewusst dafür entschieden. Aber wenn es die Kinder betrifft, die können also überhaupt nichts dafür. Und deswegen haben wir zum Beispiel unsere Kinder aus dem öffentlichen Leben auch völlig rausgehalten, weil sie sagen, unsere Adresse steht da, ja. Aber unsere Kinder, die Namen unserer Kinder oder was weiß ich, Idealismus ist ja schön, aber wenn es dann die Kinder trifft, ist das, und da sind wir sehr froh, dass da auch nie irgendwas gewesen ist, ja. Also bei uns schon, aber nicht bei den Kindern.
Aber das heißt schon, dass es, ich meine, es hat sie ja jetzt nicht abgehalten davon, den Weg zu gehen, den sie gegangen sind. Also konnten sie das quasi das Risiko noch vertreten oder also gab es da so eine Abwägung oder ist dann so eine gewisse Souveränität zu sagen, naja, man muss es auch irgendwie ein Stück weit.
Also schön wäre es, wenn man, also es ist natürlich dann die Abwägung, eine der Entscheidungen ist ja gewesen, sie aus dem öffentlichen Leben rauszuhalten, was ja beinhaltet hat, dass sie dann bei bestimmten Sachen auch schlicht und einfach nicht mitgekommen sind. Ja. Diese Überlegung, macht man das, die haben wir auch heute noch, auch in meinem Amt jetzt, muss ich trotzdem noch überlegen. Ich bin jetzt vor kurzem nicht nach Belarus, ich wollte nach Belarus, ja. Und dann hat das AA ziemlich deutlich rübergebracht, dass Leute von meiner Bekanntheit nicht wissen, ob wieder nach Hause kommen. Ja, weil ich natürlich auch oft genug früher und die internationale Gesellschaft für Menschenrechte macht das da und Belarus und den Diktator kritisiert haben, ja. Naja, da bin ich nicht gefahren, ja. Okay. Also das haben wir natürlich, das gibt's für ganz banale Sicherheitsfragen, die jetzt nicht speziell was mit mir zu tun haben in Ländern, die nicht sicher sind. Aber das hat natürlich auch mit Dingen zu tun, die wir direkt gemacht haben. Und klar, haben wir das dann überlegt. Uns war natürlich immer klar, wenn dann den Kindern trotzdem was passiert. Also man kann es natürlich nicht garantieren, ja. Aber wir haben schon versucht, es in einem vertretbaren Maß oder dann dafür zu sorgen, dass zumindest gewisse Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Oder zum Beispiel in bestimmten Ländern haben wir da fixe Regeln, da kommen wir nie im Dunkeln an. Also es wird immer durchgerechnet, ob der Moment, wo wir in der Übernachtung ankommen, es dann noch hell ist. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass in bestimmten Ländern im Dunkeln eh unsicher ist, ja, sondern eben auch, dass wenn sich jetzt irgendwelche Leute rächen wollen oder denken, sie kommen im Ausland leichter an uns ran, das natürlich im Dunkeln tausendmal einfacher ist, ja.
Wir haben über Ihre Kinder gesprochen. Ich würde gerne einmal eine Nachfrage stellen über Ihre Kindheit. Und zwar, ich habe mir notiert, Sie waren 5 oder 6 Jahre alt, als Sie zum Glauben gefunden haben.
Ja und nein.
Ja und nein.
Also ich meine, dass ich da sechs war, das ist ja. Ja. Dass ich zum Glauben gefunden habe, ist auch ja. Mhm. Nur dazu gehört, wo das bisher am ausführlichsten kam, ist beim Interview mit Chrismon. Die haben das gebracht und die haben aber gleich weggelassen, was ich anschließend gesagt habe. Ja, das war wahrscheinlich so ihr Bild von, wie Evangelikale so sind. Ja.
Okay, also ich werde es nicht rausschneiden, was auch immer jetzt kommt.
Ja, und da habe ich dazu gesagt, selbstverständlich bin ich mir im Klaren darüber, dass ich mit 6 Jahren, wenn ich mich mit 6 Jahren für die Religion meiner Eltern entscheide, das eine sehr tiefgreifende Bedeutung hat. Also da will ich eben sagen, mir das malig zu machen, kannst mich mal, ja. Viele haben manche Entscheidungen in der Kindheit gefällt, die ihr Leben lang geblieben sind, ja. Manchmal bewusst, manchmal ist es einem nicht bewusst. Aber selbstverständlich habe ich dann bei mir, was das Studium mit 19, als ich dann so mit der vollen Wucht mit aller Kritik in Berührung kam, mich nochmal sicher eher intellektuell intensiv damit beschäftigt, wie viel Sinn die ganze Geschichte macht. Und wahrscheinlich würde ein Außenstehender das eher für meine Bekehrung halten, als mit 6 Jahren. Mhm. Ja. Und ich bin zu meinem 50-jährigen geistlichen Geburtstag im Diakonissen-Mutterhaus Lachen gewesen, wo ich zum Glauben gekommen bin durch 2 Diakonissen und habe da also die Predigt gehalten an diesem meinem Geburtstag und dann logischerweise mein 56. Geburtstag. Mhm. Und die beiden waren da, beide sehr alt, aber waren beide noch da. Und da habe ich dann eben gesagt, ich kann rückblickend sagen, dass mein intellektueller Glaube, wie meine Bücher zeigen, und mein Kinderglaube haben seitdem nicht mehr im Krieg gelegen. Und ich sehe beides ganz deutlich in der Bibel, wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder. Mhm. Ja, es gibt diese Seite, man vertraut einfach Gott und das ist es. Und rechnet nicht alle 5 Minuten nach, hat sich dann wieder gelohnt. Ja, aber es gibt eben auch die andere Seite, ich weiß, woran ich glaube, ja. Werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens und all die Aufrufe, da auch nachzudenken. Ja. Mhm. Dieser zweite Teil gehört für mich dazu und der war weg. Für mich gehört beides zusammen. Ja. Für mich gehört auch beides zur Religionsfreiheit. Ja. Mhm. Dass die Eltern, jetzt bleiben wir mal bei frommen Eltern, ihren Glauben zu Jesus ihren Kindern vermitteln dürfen und vermitteln sollen. Ohne Zwang, aber vermitteln sollen. Und das ist nun mal beim 6-Jährigen so, dass es dann eine gewisse Tendenz gibt, dass er das gut findet. Ja. Genauso wie ihnen die Freiheit geben, selber zu entscheiden, was sie dann im Regelfall natürlich tun, wenn sie älter sind. Und das gehört für mich beides zusammen. Ja. Und bei mir ist halt so, ich bin so erzogen worden, fand das damals gut, bin dann mit einer Welt konfrontiert worden. Ich will jetzt nicht sagen, dass die akademische Welt, die war für mich ja nicht neu, ja. Aber dass ich plötzlich mit Leuten zu tun habe, die also jeden Satz, den ich sage, auseinandernehmen und Argumente dafür wollen. Und ich bin ja nun Vielleser, also habe ich mir alles geschnappt, was da irgendwie bedeutsam war, was das in Frage stellen könnte. Ja, mir gesagt, jetzt oder nie. Mhm. Das war auch ernst gemeint, dass ich mir klar war, also wenn ich jetzt Theologie studiere und mein ganzes Leben draufsetze, um damit 35 festzustellen, hat alles keinen Hand und Fuß. Ja. Mhm. Das gehört für mich natürlich dazu, dass ich also diesen mehr kindlichen, mehr, was mir immer geholfen hat mit diesem 6-Jährigen, eher kindlichen, gefühlsmäßigen, was weiß ich, glaube, ob man es glaubt oder nicht, ist in meinem Umgang mit Kirchen, in denen Gefühle eine sehr große Rolle spielen. Seien es nur die Pfingstgemeinden, sei es afrikanische Kirchen, ja, dass das ein legitimer Bestandteil unseres Glaubens ist. Mhm. Ich würde sofort Einspruch erheben, wenn das alles ist. Ja, aber bei jemandem, der so wirklich mehr auf der intellektuellen Seite runterkippt wie ich, bin ich da sehr froh drüber, dass ich diese Seite habe und dass ich diese Seite kenne und weiß, da gibt's eben ein Element in unserer Beziehung zu Gott, das eher an den Ehepartner oder die Kinder oder die Familie erinnert, die ja auch hoffentlich irgendwie auch etwas sind, worüber man nachdenken kann und es wieder machen würde, ja. Aber die sich eben überhaupt nicht daraus erklären. Oder Beispiel das Abendmahl oder wie immer man das nennt. Da bin ich froh, dass ich durch diese 2 Seiten nachvollziehen kann. Ja, es gibt eine Diskussion darüber, was ist damit gemeint, wie ist das zu verstehen. Und ich habe manchmal ein bisschen Mühe, wenn sich dann alle in die Wolle kriegen, wie das Abendmahl zu verstehen ist. da Respekt für zu haben, weil ich dann wieder denke, Mann, also dafür sind die Bibeltexte alle ein bisschen dünne, um da 2000 Jahre Krieg mit zu begründen, ja. Mhm. Aber ich weiß, die Diskussion würde so oder so stattfinden. Man kann sie nicht einfach wegschieben und sagen, darf man nicht drüber nachdenken. Aber ich bin auch froh, dass ich diese andere Seite kenne, dass Gott das Abendmahl definitiv nicht geschaffen hat, damit wir noch mehr nachdenken. Sondern dass ein Element ist, wo wir eben mit ganz irdischen Gefühlen essen, trinken, seine Gegenwart, die Gemeinschaft mit ihm gerade nicht auf intellektuelle Art und Weise erleben. Mhm. Und dass eben, wer das Abendmahl zu lange intellektuell dreimal zersägt, banal auch am Ende nichts mehr davon hat. Es ist im wahrsten Sinne, wie es die frühe Kirche genannt hat, ohne dass das jetzt katholisch, automatisch katholisch ist, ein Mysterion. Mhm. Und diese Elemente durchziehen den ganzen Glauben. Die Bibel will dauernd, dass wir Musik machen. Was fügt Musik intellektueller Richtigkeit hinzu? Nix. Also ich kann sagen, mich interessiert nur, ob der Text des Liedes korrekt oder ich weiß nicht, irgendwas ist, ja. Und jeder weiß, das ist eben nicht ein Lied. Ein Lied ist nicht, dass ich einen Text vorlese, ja. Mhm. Sondern da kommt eben eine emotionale Seite rein, die in der ganzen Bibel nicht irgendwie geduldet wird, sag ich mal. Ja, mhm. Sondern die genauso weg ist, wo ich gewissermaßen versinke in irgendwelchen Gefühlen, ja. Wie die andere Seite definitiv auch da ist. Der christliche Glaube ist eine Buchreligion. Der christliche Glaube ist eine Religion, wo jeder wissen sollte, woran er glaubt und nicht andere für sich glauben lassen kann, ja. Deswegen fand ich das schade, dass die also nur die sechsjährige und nicht die 19-jährige Geschichte erzählt haben. Ja.
Also ich fand es interessant zu hören, auch weil mein Sohn ist jetzt 5 Jahre alt und dann habe ich mich schon gefragt, so, was braucht man dazu, was gehört dazu? Also klar, kindlicher Glaube ist nicht intellektueller Glaube und trotzdem muss man natürlich gewisse Grundzüge sollte man, glaube ich, schon erkannt haben. Ne? Mhm.
Ja gut, man bekommt das erklärt, wie alles im Leben. Die Eltern sind ja nicht nur dafür da. Also ich bin ein großer Fan vom Vorbild. Ich weiß natürlich, dass es ein Vorbild gibt. Aber es ist natürlich eine Illusion, dass ein Vorbild sich selber erklärt. Mhm. Das heißt, es ist natürlich für einen Vater schlecht, seine Kinder zum Beten zu kriegen, wenn er selber nicht betet. Mhm. Aber zu denken, die Kinder wüssten, warum er betet, man könnte das einfach so, das ist eine Illusion. Ja, natürlich kann man jetzt mit einem 5-Jährigen nicht sagen, lies mal Richard Dawkins und morgen diskutieren wir darüber. Ja.
Klar.
Aber trotzdem prinzipiell darüber zu reden oder wenigstens zu sagen, hast du Fragen dazu oder ich weiß nicht was. Ja. Und das sind für mich eben wieder beide Seiten. Ich weiß auf der einen Seite, also da sind wir wieder bei Unterschied zwischen Männlein und Weiblein. Wie bei anderen Sachen gilt das auch hier. Es gibt viele Untersuchungen dazu, wenn Kinder, ich sag mal, regelmäßig beten lernen, wenn das irgendwie Teil ihres Lebens wird, haben sie das im Regelfall der Mutter zu verdanken. Mhm. Wenn sie wissen, warum sie beten, haben sie das im Regelfall ihrem Vater zu verdanken. Die Väter sind aber, zumindest war das bei mir so, oft zu vergesslich, zu, ich weiß nicht, irgendwas. Also denen fällt so eine Routine, jeden Abend zu beten. Andererseits hatte ich auch mal eine ganz tolle Idee, als es bei unseren Kindern darum ging, wo meine Frau wieder gesagt hat, typisch Mann, ja, als das dann so krittelig wurde, ob die Kinder nur beten wollen oder nicht oder mein Sohn beten wollte oder nicht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen das ganz einfach. Wir sagen ihm, wir beten mit dir und ob du beten willst, ist völlig egal, das ist dein Bier. Mhm. Ja? Wir warten 10 Sekunden und wenn du dann auch was gesagt hast, freuen wir uns. Und wenn du dann nichts gesagt hast, muss noch nicht mal sagen, ich will nicht beten oder irgendwie sowas, mhm. ja. Und da hat meine Frau dann wieder gesagt, ja, das war so eine typische Problemlösung des Mannes, ja. Ich sage, ja, dafür sind wir ja beide da, ja. Mhm. Aber das ist überhaupt keine Frage, das sagen ja auch alle Soziologen, wenn der Kirchgang nachlässt, wenn die Kinder nicht regelmäßig in die Gemeinde gehen, im Regelfall, wenn die Mutter regelmäßig geht, die Kinder mitnimmt, kommt das irgendwie rein, mhm. ja. Aber das gilt ja für viele andere Routinen auch. Ja. Zähneputzen lernt das Kind im Regelfall von der Mutter. Ja. Und natürlich ist das Vorbild des Vaters gut. Aber interessanterweise, wenn es dann darum geht, irgendwelche Debatten ums Zähneputzen, ja, dann sind meistens die Männer plötzlich da. Also das hat überhaupt für mich überhaupt nichts mit Wertung zu tun. Im Falle der Religion ist es sogar noch umgekehrt. Da würde ich sagen, das gilt aber übrigens natürlich nicht nur fürs Christentum, ja. Es kann keine Religion überleben ohne die Liturgie der Mutter. Die Mutter bringt die Liturgie ins Leben, ja. Den Vätern kann ich dringend raten, bei der mitzumachen. und nicht immer zu spät zu kommen oder ich weiß nicht was, ja. Und das Interessante ist, dass unsere Kinder das auch in Zeiten, wo sie eigentlich mit Gott überhaupt nichts mehr im Hut haben, trotzdem auch noch als erwachsene Kinder weitergemacht haben, ja. Bis dahin dann anzurufen und könnt ihr beten, ja, und haben selber gar nicht gebetet, ja. Bei diesen Verteilungen bitte nicht als Gesetz nehmen. Es gibt bestimmt irgendwo ein Ehepaar, wo das andersrum ist, ja, aber da gäbe es wirklich viele Untersuchungen zu. Mhm. Das, auch die EKD sagt das ja immer wieder ganz deutlich, dass dieser Abbruch an regelmäßigen Dingen in der Kirche teilzunehmen ganz wesentlich daran liegt, entweder, dass die Mütter es nicht mehr machen oder aber, wenn die Mutter es macht, die Kinder nicht mehr dabei sind. Weil eben das auch natürlich vieles davon so rein technisch in unseren heutigen modernen Alltag gar nicht mehr reinpasst, ja. Hm.
Grundschule, 66 bis 69 waren Sie in der Grundschule. Sie haben das dritte Schuljahr übersprungen.
Ja.
Das haben Sie auch in Ihrem eigenen Lebenslauf öffentlich angegeben. War Ihnen als Kind schon klar, dass Sie irgendwie anders sind?
Ich überlege jetzt gerade, nicht weil ich mich drücken will, ich überlege gerade, wie das in der Grundschule war. Also im Gymnasium ja.
Oder wann können Sie sich bewusst daran erinnern, dass Sie dann so gemerkt haben, Mensch, irgendwie bin ich vielleicht, tick ich ein bisschen anders als viele andere.
Das war auf jeden Fall im Gymnasium, ja. Mhm. Die Schwierigkeit ist ja ein bisschen, wir reden also von, gut, die 68er waren zwar schon im Gange, aber vieles lief ja noch bei der alten Methode, ja. Und mein Sohn kam also in eine ähnliche Situation, also wollte ich mit meinen Eltern mal drüber reden, wie war das damals, als ich gesprungen bin, was habt ihr denn da so eigentlich gemacht und so weiter. Also meine Eltern sind ja auch Akademiker und gewohnt intellektuell und so weiter. Und da dachte ich natürlich, hatte ich das so rücktransportiert von uns, die haben da bestimmt wochenlang drüber diskutiert und hatte vergessen, dass das damals wirklich anders war. Da ging man nach Autorität. Und habt ihnen eine ähnliche Frage gestellt, wann habt ihr denn das erste Mal gemerkt, dass ich da nicht mehr hingehöre, sondern und so weiter. Und da sagen meine Eltern, haben die gesagt, es wurde mitgeteilt, dass der Schulpsychologe dich untersucht. Und dann kam dessen Testergebnis und der hat empfohlen, dass du springst und wir haben unterschrieben. Ich sag, was stand denn in dem Test drin? Sagten die, wir wissen gar nicht genau, ob wir den genau gelesen haben. Ja, das war aber damals, ja. Die Schule hat
Autorität und dann
ja, die Schule hat das entschieden, man machte das, ja. Mhm. Meine Eltern haben das später auch, haben wir das öfter diskutiert, dieses ganze Bewusstsein, dass jedes Kind anders ist, das war, es gibt ja manches, was die 68er-Revolution verschlimmbessert hat, aber sind eben auch Sachen, die waren schlicht und einfach so. Und das war eben typisch, das habe ich nicht bedacht, aber es war eben typisch, ja. Der Schulpsychologe untersucht das, meine Eltern unterschreiben. Aber wo das dann für mich amtlich war, war dann eben in der Klasse drüber, wo wie das dann damals so war, damals konnte man ja noch zweimal sitzen bleiben, ja. Und einmal sitzen bleiben war verhältnismäßig häufig noch. Und das heißt, ich hatte in meiner Klasse Mitschüler, die dann 3 Jahre jünger waren als ich.
Älter oder nicht?
3 Jahre älter waren als ich. Also ich hatte noch 2 Klassenkameraden, die so alt waren wie ich, die auch gesprungen waren.
Ja. Okay, ja.
Und das war noch irgendwie das Glück für mich, weil wir dann so eine verschworene Gemeinschaft gebildet haben.
Sonst könnte ich mir Mobbing sehr schnell
vorstellen. Das war natürlich überhaupt.
Gab es trotzdem? Oder?
Ja, Mobbing gab es und damals war ja, das muss man schlicht und einfach sagen, gibt ja heute auch Gewalt auf dem Schulhof, aber Mobbing hieß damals, gerade wenn da so Stärkere in der Klasse waren, die haben das einfach mit Gewalt gezeigt, ja. Also nicht so wahnsinnig brutal brauchte man gar nicht. Wir waren ja damals noch auf dem Niveau vom Ringkampf, aber das natürlich deutlich, ja. Ich wünschte, ich wäre damals in so einer, ich sag mal, Montessori-Schule gewesen oder irgendeiner Schule, die noch was mehr drauf eingehen können, wie die Einzelnen sind. Bei mir war es doppelt schlimm, weil ich eben aus einer, wie man das heute so schön nennt, bildungsnahen Familie komme. Also in die Schule kam, längst lesen konnte. Erstmal hat nichts mit Begabung zu tun, war einfach so, ja. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob mich meine Eltern so lange vom Lesen hätten abhalten können, bis ich in der Schule war, ja.
Also war es doch schon auch von klein auf irgendwie angelegt.
Sie haben mich ja gefragt, wann habe ich es gemerkt.
Ja, ja.
Ja, wann ich es gemerkt habe, ja.
Welches Ziel hatten Sie als junger Erwachsener?
Was meinen Sie da jetzt altersmäßig, vorm Studium, im Studium, nach Studium?
Sagen wir mal so, vielleicht das erste Mal, wo sie für sich einfach ein großes Ziel definiert hatten, das vielleicht sogar auch größer als sie selbst ist?
Das war mit 19 und das Ziel war genau das, was ich heute mache, aber mit einer Einschränkung, ohne das Amt dazu.
Also das Amt als Generalsekretär. Ja, also die Tätigkeiten, die Sie machen.
Das, was ich heute mache, also diese Vorstellung, Christen in aller Welt beraten, was man machen könnte, mit Freund und Feind verhandeln, das, was ich mache. Mhm. Ja, das mir zwischendurch, eine ganze Zeit lang, ist mir zwischendurch dann irgendwie abhanden gekommen, weil ich dachte, es gibt's einfach nicht.
Okay.
Ja? Ja. Also es war jetzt nicht der Wunsch, sagen wir mal, Karriere, eine hohe Stellung zu haben.
Ja.
Allerdings habe ich immer ein bisschen die katholische Kirche bewundert. Nicht die katholische Kirche bewundert, also den Umstand bewundert, dass die so selbstbewusst solche Positionen hatten, in denen man solche Funktionen automatisch wahrnimmt. Mhm. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, dass es die WEA einen Generalsekretär hat oder solche Geschichten. Ja. Also es war nicht auf Amt, nicht auf Karriere, nicht auf, dass mich irgendjemand für wichtig hält, sondern rein diesen Punkt, da Christen in aller Welt in Situationen zu beraten, die scheinbar ausweglos sind. Irgendwie ganz am Anfang habe ich das ja mal gesagt, dass bei mir immer die Augen blinzeln, wenn jemand sagt, das ist unmöglich. Und da dann auch mithelfen zu können mit einem breiten Wissen aus allen möglichen Bereichen, das war schon so eine Vorstellung. Mhm. Ja. Und das habe ich natürlich eigentlich auch die letzten Jahre schon gemacht. De facto ist das, was ich immer am befriedigendsten fand.
Ja.
Ich mit Leuten geredet habe und denen einen Vorschlag machen konnte, helfen konnte, das irgendwas umzusetzen, was wirklich ein echtes Problem gelöst hat. Mhm. Ja. Und diese Vorstellung, dass das mal so kommt wie jetzt, dass das also praktisch hochamtlich ich dafür zuständig bin, ja, und ich mir im Prinzip jetzt unter Christen zumindest jedes Problem der Welt aussuchen und mich einfach melden kann, sagen kann, hallo, ich würde mich gerne mal einmischen, ja. Da habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt.
Klingt fast so ein bisschen wie so der kleine Junge, der sich immer freut, so ich werde etwas diebisch gesagt, aber der sich einfach so richtig darüber freut, zu sagen, Mensch, was ist das doch jetzt für eine tolle Situation, in der ich mich gerade befinde.
Ja, also das ist gar keine Frage. Das befriedigt mich, das treibt mich an, wenn ich in so eine Situation komme. Im Regelfall weiß ich natürlich schon vorher, um was für Probleme es geht, ja, wo es nicht vorwärts und rückwärts geht und wo gefragt ist, also nicht nur Beratung, sondern einige sagen mir, ich soll nicht immer das Wort schräg oder Englisch sage ich immer strange benutzen, weil das schräg klingt, aber so komme ich mir halt immer vor, es jetzt irgendeine schräge Idee braucht, irgendwas zu machen, was man nicht macht und wo keiner drauf kommt. Und dann laufe ich zur vollen Form auf. Mhm. Sowohl etwas zu versuchen, was keiner versucht hat, wo sich das ergibt, auch selber umzusetzen. Ja. Also eben zum Beispiel in bestimmten Situationen Leute um Hilfe zu bitten, wo mir jeder sagt, der hilft sowieso niemandem, der wird dir nicht helfen oder das ist doch dein Feind oder pass auf, dass der dich nicht gleich beseitigt und ich weiß nicht was, ja. Und wenn sowas dann funktioniert, ich habe die ganze Corona-Zeit unter anderem dadurch leichter überstanden, dass Gambia direkt davor, weil wir sind aus Gambia mit dem letzten Flieger aus Westafrika, also die deutsche Botschaft hat angerufen. Also es war wirklich direkt vor Corona, in Corona rein und als wir in Brüssel landeten, war die Stadt wie tot. Da hatte der Lockdown gerade angefangen. Mhm. Und das hat mich also lange warm gehalten, dass das in Gambia derartig gut geklappt hatte. Da ging es um nichts weniger als einen islamischen Staat oder eine Verfassung zu verhindern. Und das war uns in letzter Minute. Und dann gab's die Abstimmung im Parlament mit großer Mehrheit abgelehnt worden, was überhaupt nicht, also was
eine Woche gar nicht so vorhersehbar war.
Ja, eine Woche vorher war das eigentlich gegessen und abgehakt. Ja.
Wow.
Und das hatte halt was damit zu tun, erstmal die Christen zusammenzubringen. War das eine, was die Leute mir gesagt haben, ist unmöglich. Die Evangelische Allianz, den Kirchenrat, die Katholiken, die Christen nie an einen Tisch. Mhm. Und das war die Voraussetzung, dass die Christen mit den moderaten Muslimen reden, ja, die eigentlich die Bevölkerungsmehrheit stellen, aber sich von den Hardlinern da irgendwie haben ins Boxhorn jagen lassen, ja. Und mit denen hatte noch nie ein Christ geredet. Die Christen waren mit sich selbst beschäftigt. Das hat also bei mir Monate vorgehalten. Wobei ich allerdings sagen würde, ich bin natürlich da nicht der Einzige, Also wenn ich an Politiker kenne, die ich denke, gerade auch Christen in der Politik, die haben natürlich auch bestimmte Sachen, wo sie sagen, da kann ich meinen Rest meines Lebens gut schlafen, dass ich das verhindern konnte oder dass ich das erreichen konnte, dass ich das machen konnte. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem, der Trump sehr nahe stand, einem Evangelikalen, der dann auch in die Administration mit aufgenommen wurde. Und ich wollte mit dem reden und wollte ihn eigentlich fragen, was in alles in der Welt hat dich gebissen, dich darauf einzulassen, ja. Und der jetzt natürlich irgendwie ganz blöde dasteht, weil jetzt mag ihn gar keiner mehr, ja. Und seine politische Karriere ist natürlich sowieso zu Ende. Das heißt, sein Beruf, also hat davon gelebt, ja. Mhm. Und da sagt er mir, ach, weißt du was, ich habe eine Sache unter Trump durchgezogen, nämlich die Reform des Strafvollzugs. Mhm. Und dafür sind mir die afroamerikanischen Evangelikalen zutiefst dankbar. Für Trump ging es nur darum, dass die Gefängnisse mehr geleert werden. In Amerika sitzen ja, ich weiß nicht was, 20 Mal so viele wie bei uns im Gefängnis.
Wow.
Und es gibt fast überhaupt keinen, Rehabilitation ist sehr schwierig, aber ich rede jetzt mal viel mehr davon, gerade im Jugendstrafrecht wird ja bei uns ein gewaltiger Aufwand getrieben, gerade in dieser Phase, von der ich sprach, wo insbesondere männliche Teenager Sachen machen, die man besser nicht machen würde, und in Amerika dann dreimal was gemacht und das war's für immer, ja. Mhm. Wobei uns das Jugendamt eingeschaltet wird. Mhm. Und ich bin ja nur auch Pastor gewesen, da mit Leuten mitgekommen. Und da ist dann im Jugendamt, wenn die beiden Eltern und der Pastor mitkommen, sagen die gleich schon, können gleich schon mal beruhigt sein, ins Gefängnis kommt ihr Kind nicht. Wenn beide Eltern aufkreuzen und noch jemand mitbringen, dann wissen wir, da ist was zu machen. Ja, es wird Sozialstunden geben, aber wir kriegen das schon gemeinsam durch, ja. Mhm. Und da hatte der eben ein Gesetz durchgeboxt. Trump interessierte nur, in den Gefängnissen Geld zu sparen, ja. Wo also immerhin schätzungsweise die Zahl der inhaftierten Jugendlichen auf um ein Drittel reduziert worden ist, die gar nicht erst ins Gefängnis kommen, ja. Hm. Also, dass das durchgekommen ist, auch nicht zurückgenommen wird, das verschafft ihm so eine Befriedigung, das überlagert all den anderen Quatsch da drumherum, ja.
Das heißt, so ähnlich geht es Ihnen halt auch mit Gambia zu sagen,
ja, ja.
Wenn alle Stricke reißen, dann bin ich zumindest dankbar für diesen einen wertvollen, nicht Moment, aber für...
Naja, ich habe, als ich von Gambia heimkam, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe eigentlich jetzt für dieses Jahr genug, war ja März, ja, ich habe eigentlich für dieses Jahr genug getan.
Und dann kam es auch so.
Wenn ich nur an das denke, bei mir ist immer die Schwierigkeit, wenn ich mir angucke, was rauskommt, mache ich zu viel. Wenn ich mir angucke, was noch zu tun wäre, denke ich dauernd, du müsstest eigentlich noch das und du müsstest eigentlich noch das. Ja, ich versuche mich dauernd dazu zu kriegen. Deswegen habe ich gesagt, so, Output, Gambia, jetzt müsste ich eigentlich 9 Monate in Urlaub fahren. Ja, also natürlich, es war schon der Lockdown da, aber keiner hat ja geahnt, dass das so lange geht. Ja, nachträglich schmunzel ich natürlich darüber, ja.
Also ich hätte noch so 3 Fragen und dann 3 ganz schnelle Fragen zum Schluss.
Ja.
Ich habe nach den Zielen als junger Erwachsener gefragt, da kamen wir her und jetzt sind wir quasi bei Gambia und der weltweiten evangelischen Allianz wieder gelandet. Und man merkt einfach, wie es sie dahin zieht. Und das deckt sich ja dann auch, wo Sie sagen, Sie haben halt eigentlich dieses Ziel formuliert, was Sie heute leben und was Sie jetzt sozusagen heute als Generalsekretär auch erleben dürfen. Das ist ja ein absolutes Privileg.
Ja, wobei ich auch viele Jahre und Jahrzehnte dazwischen gehabt habe. Da wäre ich auf alles gekommen, nur nicht, dass ich da lande, ja.
Das war jetzt nicht der ganz geradlinige
das
Weg.
Überhaupt nicht.
Okay, okay.
Überhaupt nicht, ja.
Ist das jetzt aber mit all dem, was Sie momentan machen, unter anderem Generalsekretär und den 1000 anderen Dingen, die Sie neben dem Vollzeitjob Generalsekretär noch irgendwie unter einen Hut bekommen, Sie haben ja gesagt, arbeiten und schlafen. Ist das jetzt was Sie sagen, das mache ich jetzt bis zur Rente, so 67 und dann gibt es irgendwie Strandurlaub, Partyhütchen oder sagen Sie, nee, also Rente, was ist das, kommt gar nicht in die Tüte.
Naja gut, also ich bin erstens juristisch nie ein Angestellter gewesen, sondern selbstständig. Viele der Verrücktheiten, die ich so erzählt habe, hätte man ja anders gar nicht machen können, wenn man einen Arbeitgeber hat, der einem die Sachen entsprechend vorschreibt. Und die denken ja nicht unbedingt in Rente. Also ich gedenke schon nicht unbedingt das, was ich jetzt mache, aber solange ich arbeiten kann, arbeite ich auch, ja. Mhm. Mein Vater hat sich mit 63 als Professor pensionieren lassen, weil er endlich mal so richtig Zeit haben wollte, hat dann den Vorsitz übernommen von der christlichen Schule in Gießen und hat da derartig aufgedreht. Dann wollte er mit 70 aufhören, aber er hat gesagt, kommt ja überhaupt nicht in die Tüte. Die anderen wollten, der Vorstand, alle wollten weitermachen mit 75, mit 80. Und mit 83 wollten alle immer noch nicht, dass er aufhört. Aber da hat er dann gesagt, so, jetzt reicht's, ja. Und wir haben immer gesagt, ja gut, du kannst ein bisschen langsamer laufen, du siehst ein bisschen älter aus, aber dein Hirn ist doch noch voll da, ja. Mhm. Und meine Erfahrung ist mit so alten Leuten in evangelikalen Gremien, es gibt für mich zwei Arten von alten Leuten. Die einen werden also immer enger und härter, also immer mehr so, ich weiß es, und wenn es nicht so läuft, da sind da Leute, wo man denkt, der ist einfach zu alt, der sollte hier nicht mehr sein. Und es gibt die, die mit dem Alter immer freundlicher werden, ja, die also gnädiger, das ist das richtige Wort, die gnädiger werden. Und ich habe auch bei der weltweiten Allianz ein paar ganz alte Leute dabei, weil ich liebe Leute in den Gremien, die Prinzipien haben, aber die darüber gnädig geworden sind und Leute an einem Tisch halten. Witzigerweise werden die meisten von uns ja so, wie sie als Kinder waren. Das heißt, bevor sie gelernt haben, sich selbst zu disziplinieren, ja, weil die Disziplin einfach verschwindet. Das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich so. Mhm. Und da bin ich mal gespannt. Da bin ich nicht so ganz gespannt, weil ich ja zumindest aus den Erzählungen war, wie ich als Kind war. Und ich darf gar nicht dran denken, dass ich dann mal so bin. Also wann das kommt, ist Unterschied. Aber prinzipiell sind so alte Männer und Frauen, die Prinzipien haben, aber genug im Leben gesehen haben, dass sie gnädig mit jedem reden und den einbeziehen können. Das ist sehr positiv. Nur sollten die nicht unbedingt die CEOs sein. Ja, also die wirkliche Entscheidungsgewalt haben. Und ich habe zum Beispiel meinen Vorgänger zum Global Ambassador gemacht, weil ich gesagt habe, als Evangelikale sind wir eben nicht nur eine Institution, sondern eben auch eine Familie, in der man keinen abschiebt. Und bin jetzt sehr froh, dass er als Berater, als in Sitzungen, was weiß ich, dass er weiter voll dabei sein kann. Und deswegen kann ich mir also gut vorstellen, das noch lange zu machen, aber sicher nicht in der direkten CEO-Rolle. Ja?
Okay, ja.
Also das mache ich bestenfalls solange ich es körperlich kann. Mhm. Weil dieser ständige Wechsel der Betten, der führt dazu, dass man schlechter schläft. Mhm. Und auch dazu, dass man zu Hause schlechter schläft. Mhm. Bisher hält sich das in Grenzen. Aber im Regelfall ist das der erste Punkt, wenn man nicht eine ganz andere gesundheitliche Einschränkung hat. Aber der erste Punkt, wo es dann anfängt zu klingeln, weil wenn man nicht mehr regelmäßig schläft, greift es einfach, Entschuldigung, die Birne an. Mhm. Das greift schneller die Psyche an als die Physis. Wenn ich also wirklich nicht genug geschlafen bekommen habe und kriege den jetzt zu Hause nicht schnell genug nachgeholt, versuche ich immer möglichst keine Sitzung hinterher zu haben. Weil dann die Tendenz, ungeduldig zu werden oder nicht zu verstehen, was der andere sagt, das nimmt einfach schnell zu. Und ich bin jetzt 61, also ich gehe mal davon aus, dass man das nicht ewig weitermacht. Ja. Eine Antwort kann ich auf die Frage eindeutig geben. Es ist mein letzter offizieller Job. Danach gibt es keinen mehr. Also ich könnte mir vorstellen, wie mein Vorgänger jetzt dann in der beratenden Rolle bei der WEA dabei bleiben. Und sollte ich noch reisen können und nicht mehr dauernd reisen müssen, werde ich sicher noch mal gerne irgendwo hinreisen und einen Vortrag halten und sowas. Ja. Aber es ist für mich sehr schwer vorstellbar, dass danach noch irgendein offizieller Anschlussjob wartet.
Was soll das jetzt auch noch danach? Also ich meine, wenn man jetzt für 600 Millionen Menschen sich zuständig zu fühlen, ist natürlich die Größenordnung, da kann es ja danach.
Ja gut, also das wäre ja der Fall, wenn ich jetzt sagen würde, es muss also gleichwertig oder höher.
Ja. Ja?
Also das würde ich nicht so sehen. Und würde sagen, wenn ich jetzt 50 wäre, mehr als 10 Jahre sollte man sowas wahrscheinlich nicht machen. Dann
hätten Sie sich mit 60 vielleicht nochmal was anderes gesucht.
Hätte müssen. Ich muss ja auch von irgendwas leben, ja. Mhm. Ich könnte natürlich versuchen, vorher, nein, also das ist jetzt, ich bin ja nur gegen Korruption und sowas.
Sie haben sogar ein Buch dazu geschrieben, Herr Schirmer. Ja. Mit Ihrem Sohn zusammen, richtig?
Gut, allerdings, weil ich dieses Buch geschrieben habe, würde ich auch sagen, wenn ich es 50 würde ich wahrscheinlich nach 10 Jahren aussteigen, weil ich sagen würde, auch ich werde dann so viel Vitamin B haben, dass ich, das Schlimme ist, man merkt es ja selber gar nicht. wenn man dann anfängt Sachen zu tricksen oder zu entscheiden, wo man einfach irgendwie denkt, du bist so wichtig, das steht dir zu. Oder man entscheidet irgendwas, was nicht richtig ist und keiner widerspricht mehr. Muss man gar keine böse Absicht haben. Ja? Und die Leute, die einem widersprechen, sind dann im Regelfall offizielle Gegner. Wo man sagt, er ist ja eh gegen alles. Es gibt dann so einen bestimmten Punkt, da ist man so lange dran, dass also da sind so viele aussortiert, die mit einem vernünftig reden, die einen beraten, ja. Und es entwickelt sich über die Jahre in so einer Stellung bei mir. Papst Franziskus wechselt praktisch alle 3 Monate einen seiner beiden Sekretäre aus. Und auch
aus dem Grund, oder? Also, dass jemand ihm Honig ums Maul schmiert, oder ist das zu salopp gesagt?
Weil es einfach so ist, dass die Leute um einen rum werden immer mehr zum Doorkeeper. Ja? An denen vorbei passiert kaum irgendwas. Ja. Und die wissen natürlich eine Menge. Und ich meine, im Vatikan ist das ja nun auch de facto so passiert. Ja? Deswegen, wie gesagt, nichts auf Dauer. Ja.
Sind Sie eigentlich insgeheim traurig darüber, dass die Fernsehshow Alarm für Schirmacher mit Ihnen nur ein Aprilscherz der Kollegen war?
Also sagen wir mal so, wenn immer ich bei irgendeiner Show im Fernsehen war, fand ich das super. Gerade auch, wenn es kontrovers zuging, das hat was mit meiner Spontanität zu tun, dass ich das an sich gut finde, aber dann eben oft auch nicht nur das lustig finde, sondern in der Spontanität oft viel besser bin. Also manchmal habe ich dann da so ein Thema und denke, man, das kann ja nur alles schief gehen, ja. Und dann kommt irgendeine Situation vorbei und da bin ich einfach schlagfertig. Sag mal so, wenn es so eine Art heißer Stuhl ist, dann fände ich es gut. Wenn das so ein Plausch wäre, würde ich das ein, zweimal machen, dann wird es mir langweilig, ja. Auf jeden Fall fand ich das als Aprilscherz, also das fand ich echt gelungen, ja.
Letzte Frage, was möchten Sie einmal gewesen sein? Oder wer möchten Sie einmal gewesen sein?
Also nicht ich, sondern irgendeine andere Person?
Nee, wenn Sie nicht mehr sind, wer möchten Sie gewesen sein? Was möchten Sie das andere über Sie einmal sagen, wenn Sie nicht mehr sind?
Also ich weiß auf jeden Fall, was ich nicht möchte, dass die Leute über mich sagen, dass man nämlich nicht mit mir über meine Fehler reden konnte. Also ich hoffe, dass auch die Leute, sagen wir mal jetzt in Gambia, oder Leute, die mich positiv dann in Erinnerung haben, an sowas denken, es nicht verbinden mit, und das ist ihm zu Kopfe gestiegen. Und deswegen konnte man ihn nicht mehr kritisieren und man konnte nicht mehr dann auch mal sagen, aber 1, 2, 3, ja. Und das gilt auch für meine Mitarbeiter bei der Allianz. Ich hoffe, dass die gerne mit mir zusammenarbeiten, ja. Aber ich hoffe, dass Sie nicht eines Tages sagen, naja, da und da und da konnte man nicht drüber reden. Wenn man da nicht drüber geredet hat, kann man ganz gut mit dem aus, ja. Aber wir, also das Bild, was ich zurücklasse, beinhaltet durchaus, dass ich jemand sein möchte, der Leuten genutzt hat. Aber nicht um den Preis, dass es perfekt aussah. Und ich habe so ein paar unangenehme Sachen in meinem Leben, die ich sehr gerne mit Top-Leitern berede, über die man normalerweise in meinen Kreisen nicht spricht. Und kaum habe ich die erwähnt, sprudelt es bei den Leuten los, was sie so erlebt haben, ja, worüber man so eigentlich nicht reden kann. Ich möchte nicht als so einer in Erscheinung treten, der also ein goldenes Bild von sich gezeichnet hat und dann war eigentlich nichts. Und von dem die Leute dann hinterher sagen, oh, wenn die Leute gewusst hätten, ja. Sondern als jemand, der zwar seine Überzeugung hatte und anderen Menschen nicht geschadet, sondern genutzt hat, aber um den Preis, dass die Leute wissen, dass ich A, selber so lebe, sprich vieles in meinem Leben dem Rat anderer zu verdanken habe, wo ich nicht mehr weiter wusste, als auch so eine Humorseite auf meiner Webseite nicht nur ein Gag ist, weil ich weiß, das gibt Zuschaltzahlen, ja, Klicks, sondern auch wirklich Überzeugung, ja.
Ich habe 3 schnelle Fragen zum Schluss. Das ist vielleicht die größte Herausforderung, dass es quasi schnelle Fragen im Sinne von schnelle Antworten, geborgt von Samuel Rösch, unserem ersten Podcast-Gast. Die erste Frage, was ist Ihnen wichtig in Ihrem Leben?
Darf ich auch traditionelle Antworten geben?
Absolut, oder? Absolut. Ja.
Also das Wichtigste in meinem Leben ist mir die Beziehung zu Christine, zu meiner Frau. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich es muss oder weil es korrekt ist, sondern schlicht und einfach, weil ich weiß, dass eine gute, stabile Beziehung zu ihr ist das, was mir für den Rest des Lebens Stabilität gibt. Ich kenne genügend Leute, die in dieser grundlegendsten Beziehung Zoff haben und das schlägt sich auf alles andere. Also man hat dann einfach, ich muss ja auch durch manche Sachen durch, die überhaupt nicht lustig sind. Und das ist mir das Wichtigste, dass wenn ich dann nach Hause komme, nicht ein anderer Zoff anfängt. Und das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, ja.
Worauf kommt es an?
Auf die Ehrlichkeit zu sich selbst und zu anderen. Für mich ist die DNA des christlichen Glaubens, Jesus erzählt das, als ein Pharisäer zum Tempel geht und sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie andere. Und dann kommt also der sogenannte Zöllner, sprich Zollbeamte, und traut sich noch nicht mal in die Nähe und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, und ist klar, auf welcher Seite Jesus steht. Ja, und das ist für mich DNA des Christentums, dass ich nicht da und versuche, was vorzuspielen, was ich nicht bin, damit mich andere für toll halten, sondern dass das vermittelt wird. Bei jedem von uns sind so viele Sachen zu finden, wo man sagt, also der sollte bloß nie Verantwortung für andere haben. Er kann ja sein eigenes Leben nicht auf die Reihe kriegen, ja. Und das erfordert Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und natürlich dann auch anderen gegenüber, ja.
Was ist Ihnen wirklich, wirklich wertvoll?
Ja, jetzt muss ich mal überlegen. Also, ich könnte jetzt da hinten in die Vitrine gehen und Ihnen da so ein paar Sachen zeigen, die da drin sind. Und ich würde sagen, die haben alle gemeinsam, dass sie mich an irgendeinen ungewöhnlichen Höhepunkt meines Lebens erinnern. Und wenn das nur mit Geld zu bekommen ist, bin ich auch bereit, da ordentlich Geld für hinzulegen. Ja. Manchmal kriege ich es kostenlos, wie in Gambia habe ich am Ende die erste Bibel in Mandinka gekriegt, die gerade frisch übersetzt war. Das war für die Christen der größte Dank. Und habe dann das Exemplar an den neben mir sitzenden Parlamentspräsidenten geschenkt. Ich habe das dem gegeben, was war seine Muttersprache, ja. Mhm. Und der war also so beeindruckt, der Muslim, seine Sprache, aber er ist Muslim, ja, dass er das gleich den Medien erzählt und am nächsten Tag stand es in der Zeitung, ja. Und dann habe ich das zweite gekriegt, das ist das, was da liegt, ja. Da habe ich also ein paar Sachen, die mich nichts gekostet haben, ja. Aber es gibt auch, ich bin auch bereit für Souvenirs, die mich an solche, an Lebenssituationen erinnern, die mir sehr viel bedeuten, bin ich auch bereit, viel Geld auszugeben, ja.
Okay, in diesem Sinne, Herr Schirmacher, vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, dass ich so in Ihr Gehirn und auch in Ihr Herz schauen durfte. Wirklich ganz, ganz wertvoll. Dankeschön dafür. Wow, Applaus, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Also natürlich nur dann, wenn ihr auch den ersten Teil mit Thomas Schirmacher gehört habt. Jetzt kennt ihr den neuen Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz so intensiv wie kaum jemand vor euch. Mich würde nach diesem Mammutgespräch wirklich interessieren, was ihr davon mitgenommen habt, an welchen Aussagen ihr euch vielleicht gerieben habt und welche euch womöglich sogar haben umdenken lassen. Schreibt mir doch eine Mail an podcast@idealisten.net. Und bis zur nächsten Folge könnt ihr ja mal beim Instagram-Kanal mein.idea vorbeischauen oder beim Telegram-Kanal Idea heute. Das alles und noch viel mehr findest du auch auf idea.de, der Webseite der evangelischen Nachrichtenagentur Idea. Zum Schluss noch der Hinweis, vergesst bitte nicht, diesem Podcast zu folgen, um keine neue Episode zu verpassen. Wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Euer Daniel.
Ja, danke, dass Sie da waren. Die ganze Idee ist natürlich super toll. Ich finde auch toll, dass das so, wenn ich sehe, wer da interviewt wird, quer durch den Gemüsegarten geht. Von bekannteren Leuten, die sich für wichtig halten, zu Leuten, die keiner kennt, aber die ganz Ungewöhnliches erlebt haben und zu vermitteln haben. Finde ich also ein super, super Mix, ja.
Dankeschön.
Aber ein Printout könnten Sie immer machen, ja. Dann kann ich es nämlich lesen, weil ich habe viel mehr Zeit, um zu lesen als zu hören. Ja.
Podcast kann man auch in doppelter Geschwindigkeit anhören. Okay, wir lassen das. Vielleicht gibt es ein andermal eine Fortsetzung. Ich danke euch fürs Zuhören.
Ja, auf Englisch habe ich, ein Programm, das Podcasts ausdruckt.
Ja, okay. Ja. Ich mache hier meinen Schlusspunkt. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön.